So, hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing vom 15. April 2024. Ich bin Maurice und darf euch mit euch die Themen der Woche vorstellen, die in Sachen Wirtschaft, Politik, Finanzen, Klima so relevant waren. Bevor wir dazu kommen, wie gehabt, erstmal die Hinweise vorab. Und da habe ich einen echten Kracher-Hinweis für euch. Ja, nehmt euch mal am Freitagnachmittag nichts vor. Denn am Freitag kommt Maximilian Krah, der EU-Spitzenkandidat der AfD, zu Thilo ins Interview. Ja, Freitag, rot im Kalender markieren, AfD-Spitzenkandidat zum Interview bei Thilo. Wenn das kein Kracher ist, dann weiß ich's auch nicht. Damit all das funktioniert, das Wirtschaftsbriefing, solche Interviews, sind wir bei Jung und Naiv auf eure Unterstützung angewiesen. Das heißt, wenn ihr das feiert und das gut findet, auch in Zukunft immer noch haben wollt, dann erwägt doch, Jung und Naiv zu unterstützen. Das funktioniert jetzt wie eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung erklärt. PayPal, Banküberweisung, ihr kennt das. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Der Dank des ganzen Jung- und Naiv-Teams ist euch gesichert. Damit haben wir die Formalitäten abgegrast, haben keine Zeit zu verlieren. Ist einiges passiert. Wir sprechen über Fahrverbote, über einen versemmelten Baugipfel. Ein Jahr kein Atomkraft mehr. Ist das Ding gut gegangen? Wir sprechen über eine Studie vom Chefökonom unseres Finanzministers, an der es einiges zu kritisieren gibt und vieles andere mehr. Deshalb freut euch drauf. Gehen wir gleich rein und starten mit den guten Nachrichten, wie gehabt. Und die erste gute Nachricht ist doch diese. DAX-Unternehmen in Deutschland zahlen Rekorddividenden. Tja, trotz sinkender Gewinne gibt es Rekorddividenden. Ja, können wir uns doch alle freuen. Ja. Uns gehören ja die ganzen Unternehmen, ist ja völlig klar. Da haben mal wieder die Kassen geklingelt, da kann man auch auf Lohnzuwächse verzichten. Nein, Spaß. Also, so eine Meldung ist kritisch zu sehen in einer Zeit, während die Löhne hinter der Inflationsrate zurückfallen und real entwertet werden. So eine Meldung haben wir aber fast jedes Jahr, muss man auch dazu sagen, denn Bezug genommen wird hier auf die nominale Ausschüttungshöhe auf 53,8 Milliarden Euro. So viel wurde nämlich in der obersten deutschen Börsenliga ausgeschüttet. Die Ausschüttungsquote war allerdings in der Vergangenheit schon mal höher. Die lag nämlich schon mal, oder die war im 5-Jahres-Durchschnitt sogar bei 47,6% und liegt heute mit diesen 53,8 Milliarden nur bei 44,5%. Das heißt, nominal, die Zahl an sich ist ein Rekord, die Ausschüttungsquote ist es nicht, aber nun ja, es ist schon auch ein Zeichen, ja, die Wirtschaft bei den DAX-Unternehmen oder die Kassen bei den DAX-Unternehmen, die sind jetzt nicht so leergefegt und die sind jetzt nicht alle so pessimistisch, wie man es vielleicht sonst aus der Berichterstattung schon mal meinen könnte, ja, dass irgendwie jedes zweite Unternehmen in Deutschland kurz vor der Abwanderung steht. Nein, nein, da haben die Kassen noch geklingelt und da war noch genug Geld, um die Aktionäre glücklich zu machen. Nun ja, jetzt aber noch eine wirklich gute Meldung. Und zwar diese hier, 270.000 Gratisfahrscheine. Alle Hamburger Schülerinnen und Schüler bekommen ein kostenloses Deutschlandticket. Es war schon vorher staatlich subventioniert in Hamburg auf 19 Euro. Ab Sommer gibt's das jetzt kostenlos für eben die ganzen Schülerinnen und Schüler. Gilt nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit. Und das ist doch mal Werbung für den ÖPNV. Werbung für Klimaschutz, ja, wie Klimaschutz und Soziales auch gemeinsam funktioniert und für mehr Lebensqualität und sogar für mehr Geld im Geldbeutel sorgt. Kein Verzicht, nichts wird teurer, eine sogenannte Low-Hanging Fruit, die man mal mitnehmen könnte. Ausweiten lässt sich das Ganze natürlich von den Schülerinnen und Schülern noch auf viele andere Gruppen, ja, Azubis, Studenten, Rentner. vieles möglich, ja. Alle Bundesbürger kostenlos ÖPNV. Ich werf's nur mal in den Raum, ja. Denn wir wollen ja die Fahrgastzahlen verdoppeln. Und wenn man weg vom Auto will, dann, klar, so ein bisschen Antriebswechsel funktioniert auch, hilft auch vom Verbrenner zum E-Auto. Aber noch besser und am allereffizientesten ist natürlich der öffentliche Personennahverkehr. Busse, Straßenbahnen, S-Bahnen, U-Bahnen. Am allereffizientesten, wir hatten es hier schon mal mit Jens besprochen, sind die Straßenbahnen deutlich effizienter und auch klimaschonender als die U-Bahn, weil dafür muss nicht so viel anderes gebaut werden. Und das ist doch hier eine entsprechend gute Nachricht. Politisch interessant ist daran übrigens, dass die Opposition aus Linke, CDU und AfD alle zugestimmt haben, ja. Mal ganz was Neues, würde ich sagen. Dann kam heute die Meldung, es jährt sich der deutsche Atomausstieg. Ja. Hohe Strompreise fehlen Deutschland die Kraftwerke, titelt hier die Wirtschaftswoche und hat mit einem Energieexperten gesprochen, mit dem Energieexperten Burger. Und der sagt im Grunde das, was auch der Wirtschaftsminister heute gesagt hat. Das Wirtschaftsministerium hat sich heute nicht lumpen lassen und ein einminütiges Video zum Atomausstieg veröffentlicht. Hören wir doch mal rein.
Ein Jahr nach dem Atomausstieg gibt mir eine Minute, um vier Fakten klarzustellen. Erstens, die Versorgungssicherheit ist immer gewährleistet, 24 Stunden rund um die Uhr das ganze Jahr. Zweitens, die CO2-Emissionen sind runtergegangen, und zwar um -20%. In Deutschland wird so wenig Kohle verstromt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Drittens, auch die Preise sind runtergegangen, und zwar um -40% im Großhandel. Zeitverzögert kommt es jetzt auch bei den Verbrauchern und den Verbrauchern beziehungsweise bei der Wirtschaft an. Und viertens, ja, wir importieren etwas mehr Strom, als wir exportieren, aber das macht den Strompreis eben günstiger und hat keinen Einfluss auf unsere Versorgungssicherheit, denn wir wären jederzeit in der Lage, den Strom selber zu produzieren, dann allerdings wegen der fossilen Energien zu höheren Preisen. Es ist also klug, diese Energie einzukaufen. Abschließend, der Atomausstieg war ein Gemeinschaftswerk aller demokratischen Parteien. FDP, Union, SPD, Grüne, sie alle haben dafür gestimmt. Auch in Zukunft sollten wir dafür arbeiten, dass wir Versorgungssicherheit, Günstigkeit und Klimaneutralität im Energiesystem gewährleisten. Ich setze darauf, dass das Land dort zusammenfindet und zusammensteht. Ich hoffe, das war jetzt ungefähr eine Minute.
Ja, fast, ja, Herr Minister, fast eine Minute. Es war ein bisschen länger. Aber im Grunde ist das...
300 Drohnen und Raketen hat der Iran am Wochenende auf Israel abgeschossen.
Jetzt ist hier ein Folgevideo angegangen. Also im Grunde ist das genau das, was eben die Wirtschaftswoche in ihrem Resümee auch so formuliert. Allerdings sind natürlich ein paar Sachen, da müssen wir kritisch sein, die dürfen wir auch dem Wirtschaftsminister nicht durchgehen lassen. Zum Beispiel das Argument mit den Preisen. Ja, jetzt gibt's da ja ganz viele Einflussfaktoren, die dafür gesorgt haben, dass die Strompreise heute günstiger sind als vor einem Jahr. Ne? Die Krise, dieser Schock durch den Ukraine-Krieg und auch dadurch, dass in Frankreich beispielsweise die so viele Atomkraftwerke nicht funktioniert haben, nicht laufen konnten, hat dazu geführt, dass der Strompreis vor einem Jahr deutlich, deutlich höher war. Haben wir alle erlebt. Dadurch, dass viel Gas verstromt werden musste, ist in unserem Stromsystem, im sogenannten Merit Order System, alles andere an Strompreisen eben auch mit hochgegangen und hat das Ganze verteuert. Dieser Schock, diese Panik davor, oh, wie lange kriegen wir denn eigentlich noch Gas? Die ist raus. Dadurch sind die Preise gesunken. Das jetzt als Argument zu nehmen dafür, dass der Atomausstieg geklappt hat, ist also keine saubere Argumentationsführung, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Zu beweisen wäre also, dass der Strompreis auch dann gesunken wäre, oder besser andersrum formuliert, zu beweisen wäre, dass der Strompreis mit dem, was an Atomkraft, an Strom aus Atomkraft produziert wurde, nicht noch günstiger gewesen wäre. Und da sagt hier der Energieexperte bei der Vivo, das ist schwierig nachzuweisen. Die Menge die in Deutschland durch Atomkraft an Strom produziert wurde, ist für den Gesamtmarkt allerdings so wenig gewesen, dass das die Preisbildung nicht wirklich beeinflusst. Von daher, den Punkt kann man trotzdem geben. Atomkraft, wir verzichten darauf, aber wir haben es hingekriegt, keine großen Preissprünge zu haben. Der zweite Teil, den man sehr einschränkend erwähnen muss, ist genauso wie bei den jetzt optimistischen Klimaprognosen vom Umweltbundesamt, dass ja die der Stromverbrauch und die Stromproduktion deutlich zurückgegangen ist, weil Deutschland in einer Wirtschaftskrise ist, weil insbesondere die energieintensive Industrie deutlich weniger produziert. 20% haben die ihre Produktion gedrosselt. Heißt, es wurde insgesamt deutlich weniger Strom benötigt. Das hat auch dazu geführt und auch möglich gemacht, dass wir weniger Kohlestrom gebraucht und genutzt haben, damit auch produziert haben. Das wiederum war sehr gut für die Klimaprognose, die uns das Umweltbundesamt gegeben hat. Haben wir vor 3 Wochen, glaube ich, mit Jens Brodersen hier als Gast ausführlich besprochen. So, das muss man alles einschränkend dazu sagen. Trotzdem all jene, die geschrien haben, oh Gott, Atomausstieg ist das Dümmste, was man machen kann, und deswegen geht der deutsche Wirtschaftsstandort kaputt. Ja, die haben nicht Recht behalten. Wenn wir schon über die Produktion sprechen, ich habe eben gesagt, die energieintensive Industrie, die hat es zuletzt schwer. Jetzt gibt es für die Gesamtindustrie neue Produktionszahlen für den Februar und mal einigermaßen erfreuliche Nachrichten. Es ging ein bisschen nach oben, plus 2,1% zum Vormonat, leider aber noch immer 5% unter dem Vorjahresmonat. Februar 23. Man sieht es in der Grafik über die längere Frist so ein bisschen, dass wir, was das produzierende Gewerbe insgesamt angeht, deutlich unter den Niveaus von 2017, 2018 liegen. Teilweise, oder wir können es mal hier angucken, Februar 22, 94 und hier standen wir bei 108, ja, Indexpunkten. Das heißt, wir waren schon mal deutlich höher. Dann gab es einen riesen Crash hier während Corona, ist klar. Und das ist natürlich bitter. Trotzdem nehmen wir das zur Kenntnis, dass es ein Stück weit rauf geht. In Rot sehen wir hier das Baugewerbe. Da gab es zuletzt ein paar Großaufträge, sodass da ein kleiner Sprung drin ist. Das Baugewerbe ist aber, wie man auch sieht, volatil. Hier gibt es viele Ausschläge hoch und runter. Und deshalb sollten wir uns da noch nicht zu früh freuen, aber immerhin, ja, bei den ganzen Schreckensmeldungen, wenn wir auch gleich noch einmal eine drin haben, ist das ja was erfreulich ist. Inflationsrate nur ganz kurz, hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, es war die vorläufige Inflationsrate noch, hat sich jetzt bestätigt. Interessant fand ich hier diese Grafik nochmal mitzunehmen, hier ist das nämlich die Inflation indexiert. 2020 ist 100 und hier sehen wir also, die Inflationsrate ist zwar zurückgegangen, die Verbraucherpreise insgesamt sind aber seit, naja, sagen wir mal April 23, also seit einem Jahr, im Krebsmodus unterwegs, seitwärts, sind nicht zurückgegangen. Bedeutet, eine fallende Inflationsrate, ja, die dann niedriger ausfällt, mit jetzt nur noch 2,2%, heißt eben nicht per se, dass die Preise auch wirklich fallen. Lediglich bei den Nahrungsmitteln sieht man hier, dass es dann einen kleinen Knick nach unten zuletzt gab. Insgesamt muss man aber sagen, wenn wir uns jetzt mal in die Europäische Zentralbank hineinversetzen, die ja entschieden hat, den Zins nicht zu verändern, sondern ihn bei 4,5% zu lassen. Also mit Blick auf diese Grafik spätestens ab November oder Dezember 22 für Deutschland nur noch Seitwärtsbewegung, gibt es also keinen Grund eigentlich mit der Zinssenkung groß zu warten. Es gibt keine inflationäre Dynamik mehr. Ja, das ist das Gute daran. Wenngleich ich einschränkend sagen muss, dass die Preise für die landwirtschaftlichen Produkte, die Erzeugerpreise für die landwirtschaftlichen Produkte, das sieht nicht so schön aus, was da zuletzt passiert ist, denn die sind tatsächlich eine Zeit lang mal deutlich gefallen. Darüber hatten wir hier auch berichtet. Also nicht nur die Inflationsrate, der Vorjahresvergleich, sondern auch die Indexwerte waren deutlich gefallen. 22 schon mal und 23. Da gibt es jetzt allerdings seit mehreren Monaten wieder einen leichten Aufwärtstrend, was sowohl tierische Erzeugung als auch pflanzliche Erzeugung angeht. Wenn hier die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte steigen, dann kommt das irgendwann auch im Supermarkt an und macht dort Lebensmittel wieder ein Stück teurer. Bedeutet diesen kleinen Knick nach unten, den wir bei den Lebensmitteln hier gesehen haben, ja, da sollten wir noch mal etwas abwarten. Denn hier die Erzeugerebene davor, da sieht es gerade nicht so gut aus. Woran liegt das? Ja, erstmal muss man sagen, dass bei diesen Produkten sowieso es Preisschwankungen deutlich mehr gibt als beispielsweise im Supermarkt. Schlechte Ernten, Wettereinflüsse, all sowas spielt da entsprechend rein. Und deswegen ist da generell viel, viel mehr Bewegung drin als bei anderen Produkten. Der Preisanstieg ist jetzt aber nicht so stark, dass wir uns ja allzu große Sorgen machen müssten. Wenn man das mal vergleicht mit Anfang 22, wo es hier steil nach oben ging, ja, das haben wir jetzt nicht. Letzte Nachricht von der Preisfront. Nehmen wir nochmal die Baupreise für Wohngebäude. Denn es gab ja einen Baugipfel, zu dem wir damit dann überleiten. Und hier schauen wir uns einmal an, dass was denn eigentlich passiert mit den Baupreisen, einmal für den Straßenbau und einmal für Wohngebäude. Hier sehen wir, dass nach 21 es hier deutlich bergauf ging mit zweistelligen Zuwachsraten, 15-20%. Mittlerweile gibt es nicht mehr so starke Zuwächse, allerdings auch hier einmal die beiden Indizes, blau für Wohngebäude, rot für den Straßenbau sehen wir, und das ist schon eine schockierende Zahl, dass die Baupreise hier 40 Indexpunkte über dem Niveau von 21 liegen. Ja. Leichte Krebsbewegung seitwärts mittlerweile, nicht mehr so ein steiler Anstieg, aber das ist selbstredend schon heftig und auch Teil der Baukrise, die wir haben. Also nicht nur die hohen Zinsen, die die Finanzierungsbedingungen verteuern, sondern auch die Baupreise selber, entsprechende Materialien, die da teurer geworden sind, solche Sachen. Ja, kriselnder Wohnungsbau, Unternehmen fordern staatliche Hilfen, titelt der Tagesspiegel. Man hat sich getroffen, die Bundesbauministerin Clara Geiwitz, der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und verschiedene Branchenvertreter auf dem sogenannten Wohnungsbautag in Berlin. Die wollten bessere Rahmenbedingungen, die wollten deutlich mehr Subventionen und Förderungen, beispielsweise hier. Auf dem Wohnungsbautag in Berlin waren neben Immobilien- und Wohnungsbauverbänden auch der Mieterbund und die Gewerkschaft IGBAU vertreten. Das Bündnis forderte eine sofortige Sonderförderung des Wohnungsbaus in Höhe von jährlich 23 Milliarden Euro, 15 Milliarden Euro für neue Sozialwohnungen, für 100.000 neue Sozialwohnungen, ja, sehr sinnvoll, und 8 Milliarden Euro für den Neubau von 60.000 bezahlbaren Wohnungen. Also hier gibt es eine soziale Komponente, die da drin ist, die darauf achtet, dass das Bauen entweder Sozialwohnungen hervorbringen soll oder auf jeden Fall bezahlbare Wohnungen. Das ist sehr gut. Das wurde allerdings leider abgewiegelt. Die Bauministerin Geiwitz lehnte ab. Mit einer Dauersubvention in allen Bereichen wird es nicht gehen, sagt sie. Ja, Dauersubvention ist hier, das kann man schon mal sagen, ein rhetorischer Trick, denn wir sehen ja bei den Baupreisen, dass es hier gerade um eine akute Krise geht, ja, die sich zugespitzt hat, was sich erstmal wieder normalisieren muss. Ja. Dauersubvention würden wir jetzt vielleicht drüber reden, wenn wir diese Entwicklung jetzt über 20 Jahre hätten. Ja. Dann ist vielleicht eine Dauersubvention. Hochzinsphase plus das, ja, plus gewisse Materialengpässe, die man noch während Corona hatte. Ja, das ist nichts von Dauer, so. Deswegen ist das immer, ein rhetorischer Trick, das dann abzuwiegeln, als gäbe es nur die Dauersubvention oder keine. Ja, falsches Dilemma ist hier das Stilmittel. Es brauche stattdessen einen Markt, sagt Gavitz, wo es sich trägt, in den frei finanzierten Wohnungsbau zu investieren. Deshalb setze die Regierung vor allem auf eine Absenkung der Baustandards, ja, was für uns nicht immer so gut sein sollte, denn damit geht unter Umständen einerseits Sicherheit einher, andererseits Effizienzstandards. Da ist Gavitz ja schon längst von einem ambitionierteren Effizienzstandard abgerückt, und das Bauen damit billiger zu machen, statt zu sagen, wir fördern das mit Geld, aber wollen dafür höhere Standards, ist eben nicht die bessere Alternative, nicht die klimaschützendere Alternative, immerhin. So, und Robert Habeck hat dazu gesagt, die dramatisch schlechte Lage am Bau sei zwar Realität, die politische Hintergrundmusik sei aber, dass das im Grunde so geplant war, so Habeck. Die EZB habe im Kampf gegen die Inflation die Zinsen stark erhöht, was viele Bauprojekte abgewürgt habe. Das ist der Sinn von höheren Zinsen, so Habeck, dass die Wirtschaft sich abkühlt. Ja. Ich meine, er hat recht. Ja. Genau deshalb macht die EZB das, weil sie sich dadurch dann erhofft, wenn man erstmal einfach die Wirtschaft niedergeknüppelt hat, dass dann die Preise fallen. Das Immobiliensektor da sehr, und die Baubranche da sehr sensibel drauf reagiert. Stimmt auch. Nur ist in der Offenheit zu sagen und sich damit zitieren zu lassen, ja, was die EZB jetzt gerade macht, ist dafür zu sorgen, dass sich unsere Wirtschaft abkühlt, wobei abkühlen noch ein netter Begriff ist dafür, ein Euphemismus, denn sie ist ja in der Krise, sie war gar nicht heiß gelaufen, ja, nur die Preise, die sind von der Kostenseite her getrieben worden durch die Energiepreiskrise, erst Pandemie, dann Energiepreiskrise. Und deswegen, die Krise vertiefen wäre wohl das bessere Bild als abkühlen. Aber gut, insofern trotzdem richtig und bemerkenswert, was Robert Habeck da sagt. Eine interessante Sache gibt's allerdings noch, und zwar gibt's das Förderprogramm Klimafreundliches Bauen. Das ist längst überzeichnet, da gibt's viel mehr Nachfrage, als Gelder eingestellt sind. In anderen Baufördertöpfen fließt das Geld aber nicht so gut ab. Und Robert Habeck hat jetzt zumindest auf diesem Baugipfel in Aussicht gestellt, dass man die Gelder, die in anderen Töpfen überbleiben, dann zumindest in diesen Topf klimafreundliches Bauen packt, wo es deutlich mehr Nachfrage gibt, um diese Nachfrage dort zu bedienen. Ja, das ist erstmal positiv zu werten. Positiv zu werten ist auch, dass Grüne und SPD sich mal in einer Sache durchsetzen konnten gegen die FDP, allerdings mal wieder nur in einem Kuhhandel. Und zwar wurde die Mietpreisbremse bis 2029 verlängert, die drohte auszulaufen. Die FDP hat gesagt, das machen wir nur mit, wenn ihr uns den Punkt gebt bei der Vorratsdatenspeicherung. Bei der Mietpreisbremse geht es darum, dass in angespannten Mietlagen, gibt es eine gewisse Definition dahinter. Die Länder müssen das auch und können das dann für sich selber entscheiden, ob das so zutrifft oder nicht. In Berlin beispielsweise ja. Sorgt das dafür, dass bei Abschluss eines neuen Mietvertrags die Miete nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Üblicherweise wäre die Mietpreisbremse sonst schon Ende nächsten Jahres ausgelaufen. Ja, das ist eine gute Nachricht, wenn man in einer Koalition mit der FDP ist, die das als Markteingriff in oder als enormen Eingriff in den Markt sieht, wo sie ja sonst gar kein Fan davon ist. Ähnlich wie beispielsweise der Eigentümerverband Haus und Grund, die klagen schon wieder vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen. Deren Position ist, naja, also wir wollen einen freien Markt, wir wollen selber bestimmen, was wir da an Miete verlangen von unseren Mietern. Wir wollen nicht, dass uns da reingefuscht wird. Ja, mal ganz einfach und polemisch runtergebrochen. was deren Argumentation ist. Tatsächlich hatte das Bundesverfassungsgericht bei der ersten Mietpreisbremse schon mal die Klagen abgewiesen, unter anderem mit Verweis darauf, dass die Mietpreisbremse ja nur befristet ist. Jetzt hat man in den 5 Jahren, in denen es diese Mietpreisbremse gab, das Mietproblem nicht gelöst, weil man auch zu wenig gebaut hat. Nochmal, Ziel beim Wohnungsbau waren 400.000 Wohnungen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Die Ampel schafft nur die Hälfte, 200.000 Wohnungen, und bei Sozialwohnungen noch nicht mal die Hälfte, sondern nur ein Viertel. Die letzte Zahl war, glaube ich, 23.000, noch was Sozialwohnungen von geplanten, besser gesagt, versprochenen 100.000 Sozialwohnungen. Eine dramatische Zahl noch dazu. Anfang der 90er gab es in Deutschland 3 Millionen Sozialwohnungen. Mittlerweile sind es nur noch knapp 1 Million. Ja, nur noch ein Drittel der Sozialwohnungen sind über. Die wurden nicht abgerissen, sondern die sind einfach aus der Preisbindung rausgelaufen und oder rausgefallen, und es wurden zu wenig neue nachgebaut, und deswegen sind die alten Sozialwohnungen jetzt höchstwahrscheinlich deutlich teurer weitervermietet von Vonovia und Co. SPD und Grüne hatten sich ursprünglich noch Verschärfungen und deutlich mehr Verbraucherrechte bei der Mietpreisbremse im Bundestagswahlkampf 2021 vorgenommen, aber das haben sie im Grunde nicht durchsetzen können. Es gibt da noch so ein paar Kleinigkeiten mit der Wohnungsgemeinnützigkeit, die dann jetzt die Bauministerin noch versprochen hat. Warten wir mal ab, was da noch kommt. Eine schlechte Meldung, passend oder so ein bisschen Wasser ins Wein gießen zu den Produktionszahlen, sind die Regelinsolvenzen. 12,3% mehr Regelinsolvenzen im März 24 als im März 23. Die sieht man hier in Blau und Rot. Blau ist das endgültige Ergebnis, Rot das vorläufige. Wir sind wieder auf dem Stand von vor Corona, was die Insolvenzen angeht. Während Corona war, gab es diverse Regelungen, die dazu geführt haben, dass Unternehmen keine Insolvenz anmelden mussten, obwohl sie es nach vorheriger Gesetzeslage gemusst hätten, weil da hat man gesagt, wir gehen jetzt durch das Tief und wir wollen nicht, dass eigentlich Unternehmen, die eigentlich ein tragfähiges Geschäftsmodell haben, wenn nicht gerade eine Jahrhundertpandemie ist, jetzt nicht Insolvenz anmelden. Und deswegen gab es da diverse Lockerungen, die auch nochmal verlängert wurden, was dazu geführt hat, dass die Insolvenzen während Corona zurückgegangen sind. Ja, sonst hätte man natürlich das Gegenteil erwartet. Jahrhundertpandemie, Corona, krasse Einschränkungen, also Wirtschaftskrise dazu, ja, also müssen doch mehr Unternehmen pleite gehen. Nee, ja, wegen dieser Lockerung ist das nicht passiert. Und jetzt gerade ist man also zurück auf dem Niveau von vor Corona. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ja, ein Think Tank, der für Neoliberalismus trommelt und immer wieder also den Staat begrenzen, die Steuern für Spitzenverdiener und Reiche senken will und entsprechende Werbung macht, ziemlich gut finanziert ist. Die haben heute in den sozialen Medien eine Grafik geteilt, die da hieß Rekordinsolvenzen. Und dann haben sie aber nur den Ausschnitt hier seit 23 genommen, ja, 23 bis eben März 24. Und na klar, wenn man das nimmt, ne, dann sieht das einfach nur so aus, als würde das steil nach oben gehen. Wenn man die Grafik allerdings verlängert und bis 2018 schaut, dann sieht man, okay, es gibt mehr Regelinsolvenzen jetzt als vor einem Jahr. So, das ist auch besorgniserregend und nichts Gutes, ja. Aber es ist jetzt auch keine Katastrophenzahl. Wir sind eher wieder auf dem Niveau von vor Corona. Ja? Bedeutet, wenn so eine Grafik hier dann abgeschnitten ist, das nützt natürlich, um Stimmung zu machen. Apropos Insolvenz, wir hatten ja über die Signa-Pleite und René Benko gesprochen, der auch die Privatinsolvenz angemeldet hat. Die Forderungen an ihn gehen in die Milliarden. Ja, das verschiedene Finanzämter wollen Geld von ihm. Das sind allerdings nur Millionen. Milliarden oder 700 Millionen hatte ich hier gelesen. Genau, wollte beispielsweise der da müssten wir wieder sein. Sorry für die kurze Unterbrechung. Mein Laptop hat plötzlich gesagt, es ist ein Problem aufgetreten und wir müssen mal eben neu starten. Aber gut, wir waren stehen geblieben bei René Benko. Damit wollen wir auch fortführen. So, auch noch nicht passiert hier, aber alles hat ein erstes Mal. René Benko hat Privatinsolvenz angemeldet und muss jetzt, um seine ganzen Forderungen an ihn zu begleichen, plötzlich seine ganzen Besitztümer verkaufen. Zum Beispiel sein Privatjet, der jetzt für 19 Millionen Euro verkauft wurde. Ebenso ist seine Yacht und teure Kunstwerke im Verkauf. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, man muss sich jetzt, glaube ich, nicht so große Sorgen um René Benko machen. Der wird jetzt auf seinem Lebensabend nicht unbedingt, davon kann man sicherlich ausgehen, am Hungertuch nagen müssen. Ja, das heißt, allzu große Sorgen sind nicht angebracht. Wohingegen Sorgen angebracht sind, sind bei dieser Meldung. Wir hatten zuletzt den Armuts- und Reichtumsbericht. Ja, den hat Ulrich Schneider vom Paritätischen vorgestellt. Das hier sind jetzt die Zahlen, die wir aus der EU-Erhebung haben. Auch hier weiterhin gut ein Fünftel der Bevölkerung von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. In Deutschland 17,7 Millionen Menschen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht waren. Das passiert, wenn ihr das Einkommen unter der Armutsgefährdungsgrenze liegt, der Haushalt von erheblicher materieller und sozialer Entbehrung betroffen ist oder man in einem Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung lebt. Das sollte nach den Krisenjahren nicht überraschen. Besorgen sollte uns das aber selbstverständlich trotzdem. Dann machen wir weiter. Unser Bundesfinanzminister Christian Lindner, der hat sich vorgenommen, die Wirtschaft anzukurbeln. Er will die sogenannte Wirtschaftswende. Und dafür hat er ein Paket geplant, was diverse Sachen beinhalten soll. Die Klassiker, die bei der FDP immer so dabei sind. Der Bürokratieabbau beispielsweise, aber auch die Abschaffung des Solidaritätszuschlages bis 2027. Wahrscheinlich in erstem Schritt für die Unternehmen, im zweiten Schritt für die Privatpersonen. Beim Solidaritätszuschlag ist immer eine Sache spannend. 61% des Aufkommens vom Solidaritätszuschlag kommen von denen, die zu den Top 1% der Einkommensbezieher gehören. Ne? Top 1%. Heißt, den Soli abzuschaffen, damit die Wirtschaft anzukurbeln, bedeutet für Unternehmen die Steuern zu senken und für die Top 1% der Einkommensbezieher. Das Ding ist, wenn die allerdings dann mehr Geld zur Verfügung haben, dann werden sie es nicht gleich ausgeben oder investieren, denn da gibt es eine extrem hohe Sparquote. Ja, weil zu den Top 1% der Einkommensbezieher gehört, der hat sich eh schon all seine Konsumwünsche erfüllt. Zusätzliches Geld wird eher gespart, ja, für den Lebensabend oder angelegt, fließt aber nicht zurück, ganz platt formuliert, zu Bäcker Lutze oder zu einem Friseur, bedeutet, landet nicht in der Realwirtschaft und kurbelt die deswegen auch nicht so gut an, wie, jetzt mal als Extremvergleich, wenn man das Bürgergeld erhöhen würde. Ja? Oder wenn man der Solidaritätszuschlag, den abzuschaffen, würde nämlich so 12 Milliarden Euro kosten. Wenn man eine echte Kindergrundsicherung eingeführt hätte, wie Pausi mal geplant hätte, in Höhe von 12 Milliarden Euro, dann fließt Geld zu denen, die es ausgeben müssen, um allein damit den Alltag zu bewältigen. Und das würde den Konsum, die Nachfrage, viel stärker beflügeln als zum Beispiel die Abschaffung des Solis. So, dann gibt's noch was zum Thema Fachkräfteeinwanderung. Das will er erleichtern und Steuervorteile für die Menschen, die einwandern, geben. Beispielsweise ein in den ersten 3 Jahren abschmelzender, aber höherer Freibetrag. Bedeutet, die müssen weniger Einkommenssteuer zahlen. Da würde ich jetzt erstmal sagen, als juristischer Laie muss ich dazu sagen, aber von meinem Laienverständnis würde der Gleichbehandlungsgrundsatz bedeuten, man kann Menschen nicht einen unterschiedlichen Grundfreibetrag zugestehen, nur weil sie das ein oder das andere Land vielleicht noch in ihrem Personalausweis stehen haben. Vielleicht weiß das jemand besser und schreibt es nachher unten in die Kommentare oder gleich in den Chat, ob das denn geht. Ökonomisch ist das sicherlich gut, wenn man da Anreize schafft, aber das große Problem oder die größte Hürde, warum ja Fachkräfte nicht nach Deutschland kommen, würde ich jetzt mal behaupten, ist jetzt nicht per se die ach so hohe Steuerlast, ja, oder gerade im Bereich von Fachkräften, dass die Löhne viel zu schlecht sind, sondern, nun ja, Deutschland hat auch immer noch Rassismusprobleme. Wenn man eine andere Hautfarbe hat, dann ist das in Deutschland gar nicht so angenehm. Wenn man die deutsche Sprache nicht spricht, sondern meint, man könnte hier mit Englisch weit kommen, dann hat man schon bei der Suche nach einer Wohnung Probleme. Vom Arbeitsmärkten ganz zu schweigen, bedeutet, Deutschland hat ganz andere Baustellen noch, als jetzt die letzten paar Prozentpünktchen bei der individuellen Steuerlast da rauszuholen. Und dann will Christian Lindner, und das dürfte vor allem den Grünen ein Dorn im Auge sein, das Lieferkettengesetz nicht zur weltweiten Umsetzung sozialer und ökologischer Standards, wir hatten zuletzt im EU-Kontext drüber gesprochen, ja, aussetzen. Das würde bedeuten, das Deutsche gilt nicht mehr, aber dann ja bald das Europäische. Also, was das bringen soll, wirklich fraglich. Und Bedingungen für den Bezug des Bürgergelds verschärfen und die Frühverrentung einschränken. Bedingungen für den Bezug des Bürgergelds verschärfen, klingt so schön technokratisch, heißt schärfere Sanktionen, weniger Geld. Ja. Insbesondere die 12% Anhebung in diesem Jahr ist ihm ja dort ein Dorn im Auge. Die Schuldenbremse aber, na klar, ja, die soll nicht angefasst werden, die soll bleiben. Und ja, die Schuldenbremse ist ja so ein Elefant im Raum. Und mittlerweile, wir haben hier schon so oft jetzt drüber gesprochen, hat sich ja die Stimmung, würde ich sagen, gedreht. Es ist mittlerweile eher Konsens, dass die Schuldenbremse reformiert werden muss, als dass sie nicht reformiert werden muss. In Umfragen ist die Bevölkerung, wenn man sie fragt, noch nicht überzeugt. Aber ganz viele konservative Institutionen, ganz viele eigentlich liberalere, konservative Verbände, ja, Wirtschaftsverbände sind mittlerweile dafür. Das geht unterschiedlich weit, ja. Selbst der Internationale Währungsfonds, den mal zu zitieren, da ist der Chefökonom und die Vizechefin, empfiehlt Deutschland, 1 Prozentpunkt mehr Verschuldung zu machen, also 1,35% jedes Jahr, statt diese 0,35. Das wären 40 Milliarden Euro mehr an Schulden, ja. Und dann haben wir da noch das Institut der deutschen Wirtschaft und dann haben wir noch Vorschläge vom IFO und vom Expertenrat aus dem Klima- und Wirtschaftsministerium. Dann haben wir Experten von Ratingagenturen, dann haben wir da diverse CDU-Minister, dann haben wir einen Brandbrief aus der Wirtschaft von 50 namhaften deutschen Unternehmen, die das, also wirklich mittlerweile sehr, sehr viele. Ja. Unser Finanzminister findet das aber nicht so gut, ja, der hat sich ja eingeredet, dass sich an die Schuldenbremse zu klammern, der FDP wieder ein stärkeres Profil gibt, obwohl die in Umfragen bei 4% stehen. Und er hat sich gedacht, alles klar, jetzt braucht es den Angriff nach vorne. Und da gab es in der letzten Woche das hier. Schuldenbremse, keine Investitionsbremse, titelt das Handelsblatt. Lindner Berater legt Studie vor. Und tatsächlich, Lindners hauseigener Chefökonom, Lars Feld, hat im Auftrag der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung für Freiheit, von der wurde er bezahlt, eine Studie vorgelegt, die genau das beweisen soll, dass die Schuldenbremse ja gar keine Investitionen gebremst hat, sondern ganz toll für Deutschland war. Und das sind die wesentlichen Argumente in der Studie. Deutschland musste wegen der Schuldenbremse weniger Zinsen zahlen. Deutschland hat wegen der Schuldenbremse die Schuldenquote reduzieren können nach der Finanzkrise. Deutschland hat heute wegen der Schuldenbremse höhere Ausgabenspielräume. Und die allgemeine Botschaft ist so ein bisschen, die Schuldenbremse ist gut, weil Schulden sind schlecht. Ja? Und das ein besonders interessantes Argument dabei ist beispielsweise, dass Lars Feld argumentiert, ja, wenn wir uns doch mal die Investitionsquote des Staates angucken, hier habe ich es mal aufgerufen, dann kann man empirisch nicht sehen, dass die Schuldenbremse zu geringeren Investitionen geführt hat. Denn, so sagt er, die Schuldenbremse wurde erst 2009 eingeführt, also hier. Und danach sind die Investitionen ja nicht gesunken. Wir sehen hier in Grau die Nettoinvestitionen und in Blau die Bruttoinvestitionen. Nettoinvestitionen ist alles, was man investiert, minus Abschreibungen, also quasi der Wertverlust der Infrastruktur. Und daraus sagt er dann, gibt's keinen kausalen Zusammenhang, ja, also Schuldenbremse einführen und weniger investieren, das würde nicht funktionieren, das gilt nicht, ne? So, das Ding ist aber, wenn wir mal ein bisschen weiter zurückgucken, ist die Nettoinvestitionsquote gesunken? Sondern sehen wir, dass sie in den 70ern deutlich höher war, seitdem gefallen ist bis in die 90er Jahre, erst in den Mitte der 90er Jahre allerdings den Nullpunkt erreicht. Ja. Bittere Erkenntnis übrigens für mich, ich bin ja 1996 geboren, seit meiner Geburt, seitdem ich auf der Welt bin, ist die Nettoinvestitionsquote in Deutschland quasi null. Die Infrastruktur ist also heute so viel wert, die gesamtstaatliche, wenn man so will, wie zum Zeitpunkt meiner Geburt. Ja, danke Schuldenbremse. Danke, liebe Regierungen. Nun ja, aber der entscheidende Punkt ist, was ist in den 90ern da gewesen? Naja, man hat die Maastricht-Verträge verhandelt und die Maastricht-Verträge sehen Maastricht-Kriterien für die Schuldenbegrenzung vor. Ja, man hat den Euro eingeführt und sich vorher darauf geeinigt, oh, wenn wir aber Währungsunion machen, dann brauchen wir strenge Schuldenregeln. Ja? Das heißt, wir sehen, dass seit der Einführung der Maastricht-Kriterien, der europäischen Schuldenregeln, die Investitionsquote, Nettoinvestitionsquote bei null rumdümpelt. Wenn Lars Feld das hätte verargumentieren müssen, also zu sagen, wenn man jetzt hier die europäischen Schuldenregeln als Einführung mal, als Cut einführt und dann sagt, oh, wo waren die Investitionen denn vorher? Shit, Nettoinvestitionsquote bei 3% des Bruttoinlandsproduktes. Ja, da wurde noch richtig Infrastruktur aufgebaut. 120 Milliarden Euro mehr investiert, als an Infrastruktur abgeschrieben wurde, muss man sich mal vorstellen. In heutigen Relationen, zu heutigen Preisen. Und dann plötzlich null. Uiuiui, das wäre schwierig gewesen. Weil er aber nur die Schuldenbremse nimmt, ja, die ja nur minimal schärfer ist als die europäischen Schuldenregeln, kann er natürlich das Argument machen, aber das beweist nicht wirklich viel. Ja, schaut an. Also, ob jetzt mit Schuldenbremse oder ohne, die Investitionen sind niedrig. Ja, stimmt. Folgt daraus, oder ist das ein legitimer, dazu noch wissenschaftlicher Beweis dafür, dass wenn man heute eine Investitionsoffensive von der Rampe schieben wollte, heute aufs Gaspedal treten wollte, dass dann die Schuldenbremse nicht im Weg steht? Ja? Nein. Wir sehen, allein fürs Klima müssten wir jedes Jahr 50 Milliarden Euro mehr investieren. Wäre das mit der Schuldenbremse möglich? Nein. Wir leben es gerade bei Verteidigung. Ja, schon die NATO-Quote von 2% jedes Jahr 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, das kriegen wir schon nicht hin. Da gibt's jetzt den Streit mit der Schuldenbremse. Unser Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt uns das permanent, dass das mit der Schuldenbremse nicht geht. Ja, aber nein, für Lars Feld wäre das kein Argument, denn, naja, das ist ja dann nicht die Schuldenbremse schuld, sondern falsche Prioritäten. Ja? Nur, das ist ja keine vernünftige Beweisführung. Ja, also, nicht an ökonomischen Realitäten. Dazu kommt, dass viele andere Argumente, beispielsweise die Zinsen wären ja viel geringer, wenn Deutschland höher, wenn Deutschland keine Schuldenbremse gehabt hätte. So, das kann man ja simulieren, aber Das ist alles Kaffeesatzleserei, sind wir mal ehrlich. Ja, weil wo die Zinsen sind, das beeinflusst ganz stark die EZB. Griechenland beispielsweise hatte 2010, 2014 35% Zinsen auf 10-jährige Anleihen. Und während Corona, obwohl der Schuldenstand von Griechenland genauso hoch war wie während der Krise, Griechenland-Krise Anfang der 10er Jahre, war der Zins auf griechische Anleihen bei unter 1%. Ja? Der einzige der Unterschied war nicht die Schuldenstandsquote Griechenlands und auch nicht, sagen wir mal, der ökonomische Zustand des Landes, denn der hat sich auch nicht wesentlich verbessert. Und jetzt bei Corona hatten wir noch eine Jahrhundertpandemie und ganz Europa war in der Krise, nicht nur Griechenland. Die Rahmenbedingungen waren also schlechter. Warum waren die Zinsen nicht genauso hoch wie damals? Weil die EZB es nicht zugelassen hat, weil die EZB damals griechische Anleihen verteufelt hat und verpönt hat und heute oder während Corona nicht. Da hat sie massenhaft griechische Anleihen aufgekauft. Das hat den Zins runtergedrückt. Bedeutet, man kann nicht einfach so davon ausgehen, oh, wenn Deutschland weniger Schulden gemacht hätte, dann wären irgendwie die Zinsen für uns, dann wären die Zinsen höher oder niedriger. Es kommt ja immer drauf an, wie handelt die EZB, ja, was für Bedürfnisse gibt's auch an den Finanzmärkten. Die haben zwischendurch, haben die Stress gemacht, weil es zu wenig deutsche Anleihen gibt, aber die deutschen Anleihen auf den Märkten so beliebt sind. Wenn der Finanzminister deutsche Anleihen verkauft, macht er in so einer Auktion, dann gibt's üblicherweise immer deutlich mehr Gebote oder Angebote von Banken, die kaufen wollen, als Anleihen, die tatsächlich verkauft werden. Die sind also, so nennt man das dann, überzeichnet. Ja, wir hätten also in den ganzen Jahren deutlich mehr Anleihen verkaufen können. Das ist also auf sehr dünnem Fundament und soll insgesamt, machen wir uns nichts vor, einem Ziel dienen, nämlich dem Finanzminister eine Studie geben, mit der er die Schuldenbremse als wissenschaftlich fundiert darstellen kann. Dazu gab es heute vom Finanzministerium organisiert den sogenannten Economic Dialogue, 15 Jahre Schuldenbremse. Das BMF hatte eingeladen den Haus- und Hofökonom Lars Feld selbst und den Professor Dr. Christian Bayer von der Universität Bonn, arbeitet beim Institut für Makroökonomik und Ökonometrie. Lars Feld, ordoliberal, sehr konservativ, FDP, CDU nah. Ja. Bayer, bisschen progressiver, bisschen mehr Mitte, auch sehr liberal allerdings. Das war jetzt keine Links-Rechts-Debatte, sondern Mitte, Mitte, Rechts, wenn man das mal so einordnen will. Und das BMF hatte einen Werbefilm, ein kleines Werbefilm, sag ich jetzt, es sah aus wie ein Werbefilm, eine Zusammenfassung von dieser Studie gemacht, von dieser ja ach so wissenschaftlichen Studie, und die sah so aus. Wir hören es uns mal an. Euch fehlt der Ton, lese ich gerade.
Dann sehe ich dazu keine.
Oh, dann machen wir das mal eben hier lauter. Als wäre das ohne Schuldenbremse nicht der Fall. Empirisch schwierig zu halten. Ja, wir haben in Deutschland deutlich höhere Schulden ganze Zeit gehabt. Wo waren die großen Steuererhöhungen? Ah, es gab eine Mehrwertsteuererhöhung damals. War noch vor der Schuldenbremse, aber sonst? Ja, wo? Also, will sagen, ganz viel, ich hoffe, der Ton war jetzt halbwegs okay, ich weiß jetzt nicht, warum der so schlecht war hier auf einmal, ganz viel normativ aufgeladen, Schuldenbremse ganz stabil, ja, und demokratisch und man, also scheinbar hat man so Mythen abgeräumt, einfach indem man sagt, nee, das stimmt nicht, ne, das ist nicht so. Schuldenbremse gleich Steuerlastungsbremse war übrigens ein Vorwurf, der im Handelsblatt erhoben wurde vom Institut der deutschen Wirtschaft, ja, arbeitgebernah, sehr interessant, selbst die kritisieren das derart. Und es wurde diskutiert dann hier zwischen Lars Feld und dem Kollegen Bayer. Und was der Kollege Bayer an Kritik daran hat, hören wir uns doch mal an. Ich lese und höre im Chat, dass der Ton von diesem Video immer noch schlecht ist. Ich habe ihn irgendwie halbwegs vernünftig auf meinen Kopfhörern, aber es kann natürlich sein, ich habe es auch hier schon 30 Dezibel lauter gemacht. Es ist heute ein bisschen technisch der Wurm drin. Dann will ich euch damit nicht quälen. Ja? Das soll es ja nicht sein. Dann hören wir damit mal auf und lassen, sparen uns einfach das Video. Ich fasse das mal einfach zusammen. Also, der Kollege Bayer hat kritisiert, dass erstens einiges methodisch schief war. Das hat er allerdings nicht ausgeführt. Und zweitens hat er auch quasi, was ich eben gesagt habe, aus dieser Schlussfolgerung, dieser Herleitung, nur weil wir die Schuldenbremse hatten und vorher schon weniger investiert wurde, kann man nicht schlussfolgern, dass heute alle Bedarfe mit Schuldenbremse möglich wären. Ja, das führt er da aus. Der Grund dafür, dass ja vorher schon wenig investiert wurde, waren die europäischen Schuldenregeln und ja noch viel mehr, beispielsweise die Tatsache, dass also die Ideologie der Schuldenbremse, die Weltsicht und die Sicht auf Staatsfinanzen, die dahinter steckt, tief in unseren Köpfen verankert ist, tief in den Köpfen der regierenden Finanzminister verankert war, Beispiel Wolfgang Schäuble, der die Schuldenbremse ja sogar mit der schwarzen Null übererfüllt hat, und dass das viel grundlegendere Problem war. Eine interessante Aussage von Lars Feld war überdies noch, die Schuldenbremse schaffe ja Planungssicherheit. Ja, für die Unternehmen. Und da muss man sich schon fragen, Planungssicherheit für die Unternehmen. Die Schuldenbremse hat ja gerade dazu geführt, wir haben es ja gerade erlebt, dass im Klima- und Transformationsfonds plötzlich Sachen zusammengestrichen werden mussten. Ja, die Schuldenbremse hat jetzt zu diversen Belastungen geführt. 27,5 Milliarden Euro an Belastungen laut der Gemeinschaftsdiagnose. CO2-Preis hoch, LKW-Maut hoch, Mehrwertsteuer auf Gastro wieder hoch, obwohl es anders versprochen war, Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme hoch. All das wurde ja nur gemacht, um die Schuldenbremse einzuhalten. Ja, wie soll das den Unternehmen Planungssicherheit geben? Oder anderes Beispiel, der Umweltbonus, ja, E-Autos. Wir hatten es letzte Woche im Briefing. Um ein Drittel ungefähr sind die Zulassungszahlen für E-Autos zurückgegangen. Wir hinken meilenweit hinterher, was das Ziel angeht, 15 Millionen E-Autos auf den Straßen in 2030. Und dann hat man nur noch die Förderung gekürzt, ja, den Umweltbonus, sowohl gewerblich als auch privat. Warum? Ja, weil man das Geld einsparen musste, wegen der Schuldenbremse. Wie soll sowas Planungssicherheit geben? Ja, also das hat dann auch der Kollege Bayer nicht verstanden und nochmal dagegen argumentiert. Und Lars Feld hat erklärt, er wäre nicht bereit, ja, sieht keine großen Reformen bei der Schuldenbremse. Das Einzige, was er sieht, und das ist das, was Christian Lindner auch will, ist, dass man die Tilgungsverpflichtungen aus den Sondervermögen nach hinten schiebt. Ab 2028 wäre eigentlich angesagt, die Schulden von dem Sondervermögen Bundeswehr und die Schulden von den ganzen Corona-Krediten zurückzuzahlen. Zurückzahlen bedeutet in dem Fall aber nur, die reduzieren die zulässige Neuverschuldung. Ja. Und zwar jedes Jahr, wenn man beides zusammennimmt, sowohl Bundeswehr als auch Corona-Schulden, um 12 Milliarden Euro. Ja. Das ist eine rechtliche Sache. Und die will Christian Lindner nach hinten schieben, weil er sagt, die Schuldenquote wird 2028 ja voraussichtlich unter 60% sein, deswegen können wir das nach hinten schieben. Das findet auch Lars Feld gut. Bayer argumentiert, das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Letzter Punkt, den Lars Feld macht, ist, dass er ins Saarland blickt und sagt, er versteht gar nicht, ja, warum die Notlage bei der Schuldenbremse nochmal gezogen haben, um damit ihren Transformationsfonds zu finanzieren, denn er sehe ja nicht, dass im Saarland, Zitat, ein Panzerbataillon in irgendeinen Krieg geschickt worden wäre. War Formulierung mal jetzt leicht anders, aber dieser Panzerbataillon war da drin, bedeutet, das Saarland hätte keine Krise, keine Notlage wegen des Ukraine-Kriegs. Ja, der Bund macht sich ja eher lächerlich, dass er sagt, wir geben 20 Milliarden dieses Jahr für den Ukraine-Krieg aus, ja, für Geflüchtete, für Finanzhilfen, Waffenhilfen, inländische Förderprogramme und. 20 Milliarden, bisschen mehr sogar noch. Aber das ist normal. Das ist Normallage. Ist keine Notlage. Ja, ein paar Flugstunden von hier Krieg ist Normallage. Und da sagt Lars Feld, gibt uns damit quasi eine Definition vor, ab wann das denn eine Notlage wäre, dieser Krieg, und sagt, wenn das Saarland oder dann übertragen auf den Bund, der Bund Panzerbataillone losschicken würde, ja, dann wäre das eine Notlage. Das ist natürlich also eine bemerkenswerte Definition. Ich würde sagen, 20 Milliarden im Haushalt, Energiepreiskrise, reicht schon, um von einer Notlage auszugehen. Aber gut, ja, das sieht der Kollege Feld anders. Bemerkenswert ist dieser ganze Vorstoß allemal. Also dieses, wir legen jetzt hier eine Studie vor, 15 Jahre Schuldenbremse, die macht mein eigener Haus- und Hofökonom, wird davon bezahlt von der FDP-eigenen bzw. nahen Stiftung. Ja, und man will der Schuldenbremse damit ein wissenschaftliches Antlitz geben. Im Handelsblatt ist einen Tag später, nachdem diese Studie hier also exklusiv vorveröffentlicht wurde, von Julian Olk, dem Wirtschaftskorrespondenten, dieser Kommentar geschrieben worden. Und das finde ich schon bemerkenswert. Ne? Das Handelsblatt ist jetzt also jetzt nicht der Ort, wo also permanent Progressive für deutlich mehr Staat, deutlich mehr Umverteilung, deutlich soziale Projekte oder sonst was schreiben, ja, oder solche Forderungen da aufstellen. Und generell, weil ja unternehmensnah und börsennah, ein bisschen konservativer ausgerichtet, mit neoliberalem Einschlag. Und selbst dort im Handelsblatt erscheinen mittlerweile solche Texte. Lindner verrennt sich mit seiner Blockade der Schuldenbremse. Um den Finanzminister wird es einsam. Es herrscht Konsens, dass eine Reform der Schuldenbremse unerlässlich ist. Doch Lindner verweigert selbst kleinste Anpassungen und verkalkuliert sich dabei. Ja, ein sehr lesenswerter Text. Die Quellen gibt's dazu nach dem Stream unter dem unten in der Videobeschreibung, wer sich das durchlesen möchte. Nur, das zeigt so ein bisschen, wie sich die ganze Debatte gedreht hat. Ja, der Finanzminister aber nicht. Und jetzt mit Lars Feld in die Gegenoffensive geht. Nun ja, wohin das auch führen mag, wir warten es mal ab. Apropos Studie, es gab noch eine andere interessante Studie. Und zwar diese hier. EU-Studie, Geld für Infrastruktur senkt Stimmenanteile von Rechtspopulisten. Die ist durchgeführt worden vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Und die haben geschaut, okay, also wie ist denn eigentlich der Stimmanteil für rechte Parteien in den Regionen, wo besonders viel europäische Mittel für Regionalförderung, Wirtschaftsförderung hingeflossen sind? Und die kommen zu dem Ergebnis, in den geförderten Regionen sei der Stimmenanteil im Durchschnitt um 15-20% gesunken, wenn dort Regionalmittel hingeflossen sind. Ja? Bedeutet, wenn man rechtspopulistischen Parteien und deren Umfrage hochs entgegenwirken will, dann muss man dafür sorgen, dass Industrie nicht abwandert, dass es keine Deindustrialisierung gibt und dass in die Infrastruktur vor Ort investiert wird. Wenn die Menschen Existenzängste haben um ihren Job, um ihre Region, wenn die Angst haben, abgehangen zu werden, sind die leichter erreichbar für Rechtspopulisten. Und andersrum, wenn man das verhindert, diese Existenzängste erst gar nicht aufkommen lässt, dann macht man es rechtspopulistischen Parteien deutlich schwieriger, entsprechende Punktgewinne zu landen. Keine allzu neue Erkenntnis, aber trotzdem nochmal gut, wenn das mit der Studie unterlegt wurde. Dann müssen wir über eine wirklich irre Debatte sprechen, die diese Woche aufgekeimt ist. Von Volker Wissing initiiert, unserem Verkehrsminister. Und zwar hat Volker Wissing ein Briefchen geschrieben, ich glaube an die anderen Ministerien, und ist dann der Bild gegeben, die hat nämlich am Anfang darüber berichtet, mit diesem Wortlaut: Deutschland droht Fahrverbote an Wochenenden. Alle Deutschen wären betroffen. Wirtschaft droht totales Chaos. Letzte Warnung von Verkehrsminister Volker Wissing. So, Volker Wissing hat nämlich geschrieben, wenn wir uns bei dem Klimaschutzgesetz nicht einigen, wir haben eigentlich vor 9 Monaten beschlossen im Kabinett, dass es eine Novelle geben soll. Wenn wir diese Novelle jetzt nicht bis zum 15. Juli, war es glaube ich, hinbekommen, bis zum Sommer, dann muss ich ein Sofortprogramm vorlegen, denn der Verkehrssektor, genauso wie der Gebäudesektor, reißen ja die Emissionsziele. Und nach dem alten Klimaschutzgesetz ist vorgesehen, dass, wenn das passiert, der entsprechende Minister ein Sofortprogramm vorlegen soll. Jetzt gab es da diese Frist und Wissing hat gesagt, naja, also wenn ich das Sofortprogramm machen muss, dann ist das nur möglich, diese, ich glaube, 22 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente waren das, einzusparen. Also die notwendige Summe einzusparen, wenn es drakonische Maßnahmen gibt, wie beispielsweise Fahrverbote. Das hat er dann bei der Bild geleakt, ja, und die hat dann das daraus gemacht. So, und da gab es jetzt noch diverse andere Meldungen dazu und was für ein Buhai. Bis auch Finanzminister Lindner sich dazu geäußert hatte, ja, auch davor gewarnt hat, vor diesen drakonischen Freiheitseinschränkungen. Der hat auf einem Landesparteitag der FDP, das war bei der NRW, bei der Partei in Nordrhein-Westfalen, NRW in Duisburg, und gleichzeitig sich dagegen ausgesprochen. Mit der FDP wird es solche Freiheitseinschränkungen niemals geben. Und das ist schon, also von der Strategie, ne? Volker Wissing als Verkehrsminister schreibt in einem Brief, wenn wir das Klimaschutzgesetz nicht erneuern, dann gibt es solche Maßnahmen wie beispielsweise diese Fahrverbote. Gibt das an die Bild, damit die mit den diese Fahrverbote dramatisieren. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, ob das eine kluge Strategie oder nicht. Sie ist in dem Sinne klug, als dass er damit ein totales Fass aufmacht, wenn die Bild-Zeitung sowas raushaut. Ja. Die Frage ist aber, zu wessen Lasten geht das? Ja, geht das wirklich zu Lasten der Grünen oder ist das nicht viel schlechter für einen FDP-Verkehrsminister, ja, wenn der plötzlich mit solchen Maßnahmen verbunden wird? Volker Wissings Kalkül war natürlich einfach, Druck aufzubauen, damit Grüne und SPD endlich der Änderung des Klimaschutzgesetzes zustimmen und, naja, wie das in der Ampelkoalition gefühlt fast jedes Mal der Fall ist, die FDP macht Druck und verhindert was, oder die FDP macht Druck und setzt was durch, und so auch diesmal. Ist eben reingekommen, heute Nachmittag, wir haben es jetzt frisch drin mit in der Sendung, Ampel einigt sich auf neues Klimaschutzgesetz. 9 Monate haben sie gestritten, jetzt ist die Einigung da, SPD, Grüne und FDP haben einen Kompromiss gefunden und der sieht eigentlich gar nichts krass anderes vor, als vorher klar war. Ja, die entscheidende Maßnahme ist, beim alten Klimaschutzgesetz gab es sektorspezifische Ziele, also der Verkehrsminister war dafür verantwortlich, dass im Verkehrsbereich jedes Jahr die Klima- und Emissionsziele eingehalten werden, wenn nicht Sofortprogramm. Das wollte die FDP aber nicht, denn das ist unangenehm für den Verkehrsminister. Der Verkehrssektor ist nämlich das größte Sorgenkind, hängt am weitesten hinterher. Und da müsste er immer neue Sofortprogramme schreiben. Und das will natürlich Volker Wissing nicht. Deswegen hat die FDP mit Grün und SPD verhandelt, dass man sagt, jetzt machen wir keine sektorspezifischen Ziele mehr, sondern ein Ziel für alle Sektoren. Und wenn ein Sektor das übererfüllt, ja, beispielsweise der Energiesektor, sagen wir mal, dann kann man damit die Zielverfehlung des Verkehrssektors gegenrechnen und Hauptsache unterm Strich für die Regierung als Ganzes, für alle Ministerien, kommt das Entsprechende daraus. Ja? Die Grünen wollten das nicht, die haben das lange verhindert, weil sie gesagt haben, oh, das könnte einer Schwächung der Klimaziele gleichen. Haben sie recht. Und warum haben sie jetzt plötzlich zugestimmt? Nun ja, weil jetzt ins Klimaschutzgesetz geschrieben wird, dass die künftigen Regierungen ihre Klimaziele nicht nur bis 2030, sondern bis 2040 planen müssen. Ja, was irgendwie auch so vorher schon klar war. Und da sagen die Grünen, jetzt haben wir eine viel deutlichere Langfristigkeit da reinbekommen. Ja, also konnten wir dem Kompromiss zustimmen. Liest man den Artikel zu Ende, lernt man, dass damit auch noch was anderes jetzt endlich durchs Kabinett gegangen ist, nämlich das sogenannte Solarpaket. Ja. Auch beim Solarpaket gab es nämlich noch einen Knackpunkt, der nicht inhaltlicher Natur war, sondern reines Politgeschachere. Die FDP hat das Solarpaket, wo es beispielsweise darum geht, Betrieb von Balkonkraftwerken einfacher zu machen oder die Nutzung von selbst erzeugtem Photovoltaikstrom in Mehrfamilienhäusern, finanzielle Förderungen, Resilienzbonus, solche Sachen. Das hat die FDP blockiert, weil sie damit die Novelle beim Klimaschutzgesetz erpressen wollte. Ja, jetzt, obwohl die beiden Themen nichts miteinander zu tun haben, wo das Klimaschutzgesetz kommen kann und die Ampel sich geeinigt hat, gibt's auch das Solarpaket. Ich habe mich ja gefragt, bin gespannt, was ihr dazu denkt, ob es nicht aus Sicht der Grünen ja, auch sinnvoll gewesen wäre, das einfach mal drauf ankommen zu lassen. Ja? Denn mal ehrlich, als ob Volker Wissing sowas wie die Fahrverbote durchsetzen würde. Das ist so unpopulär. Es recht noch von der FDP. Das war doch eine leere Drohung. War so, als würde Christian Lindner damit drohen, dass er die Schuldenbremse nur einhält, indem er die Vermögenssteuer wieder reaktiviert. Ja, also, mal ehrlich, würde doch nicht passieren. Ja? Und nun ja, es ist ja sowieso ein irrer Vorgang, dass eine Bundesregierung sich nicht an das geltende Gesetz hält, denn das hätte ja vorgesehen, dass es ein Sofortprogramm gibt, weil sie weiß, dass sie die notwendigen Mehrheiten hat, um das Gesetz, das sie gerade nicht einhält, das Klimaschutzgesetz, zu reformieren. Ja, finde ich demokratietheoretisch und so eine schwierige Auffassung, dass man dann sagt, nö, machen wir nicht. Ja. Und jetzt das so lange herauszögert, bis auf einmal der zuständige Verkehrsminister so nervös wird, dass er der Bild solche Dinger durchschießt. Dass das reines Politgeschachere war von Volker Wissing, erkennt man recht schnell, wenn man sich anguckt,
herzlich willkommen,
was auf der Regierungspressekonferenz dazu gesagt wurde. Da gab es die Frage nämlich auch. Wir schauen uns das mal an.
Weiteren Fragen, dann kommen wir zu anderen Themen. Mir wurden vorab schon einige genannt. Eines davon ist das Thema Fahrverbote und wir beginnen bei Herrn Mehrkamm.
Ja, Ja, mich würde da jetzt zwei Sachen würden mich interessieren. Zum einen, der Minister hat ja gerechnet und ist auf die Idee gekommen, dass die 22 Millionen Tonnen CO2 nur durch das Wochenendfahrverbot an beiden Tagen erreicht werden können. Da würde mich zum einen interessieren, wie belastbar ist diese Zahl? Und dann würde mich auch noch interessieren, wer ist denn davon betroffen? Reden wir da nur über den Individualverkehr oder reden wir auch über Wirtschaftsverkehr? Oder was ist jetzt mit dem grenzüberschreitenden Verkehr? Wäre der auch betroffen oder der Schienenverkehr? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen ausführen, wie der Minister sich da aufgestellt hat.
Erstmal diese Forderung ganz ernst genommen, ja, und alle möglichen Details abgefragt, um dann diese Antwort zu bekommen.
Ja, vielleicht lassen Sie mich vorweg schieben, dass die Novelle des Klimaschutzgesetzes 9 Monate nach Kabinettbeschluss nach wie vor nicht in Kraft ist, führt zu erheblichen rechtlichen und auch tatsächlichen Unsicherheiten, die weder dem Klima noch dem Ansehen der Bundesregierung dienen. Es ist die Verantwortung.
Schon gar nicht dem Ansehen des Verkehrsministers.
Verantwortung eines Ministers, auf die Gefahren hinzuweisen, auf die wir hier sehenden Auges zusteuern, wenn hier nicht gehandelt wird. Darauf hat Herr Wissing mit dem Brief die Fraktionsspitzen hingewiesen. Es ist keine Drohung, sondern ein dringender Aufruf ans Parlament, seiner Verantwortung gerecht zu werden und zu handeln und nun die Novelle des Klimaschutzgesetzes zügig zu beschließen. In Bezug auf Ihre Berechnungen, das sind die 22 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, das bezieht sich auf Berechnungen des Uber, auf den Projektionsbericht. Wir haben das berechnen lassen in unserem Haus, welcher Fahrleistung das entsprechen würde und kommen zu dem Entschluss, dass im schlimmsten Szenario hier Fahrverbote unvermeidbar sind.
Ja, wäre noch die Frage, wer wäre denn von diesem Fahrverbot betroffen? Nur Individualverkehr oder auch Wirtschaftsverkehr, grenzüberschreitender Verkehr, das spielt da ja alles rein.
Zu Details werden wir uns jetzt hier nicht äußern. Es ist nämlich dringende Aufgabe des Parlaments zu verhindern, dass wir dieses Szenario überhaupt weiter verfolgen müssen. Also dieses Problem lässt sich ja sehr schnell lösen, wenn die Novelle des Klimaschutzgesetzes beschlossen wird.
Ja, im Klartext mit Details lassen wir uns gar nicht erst ein, denn wir wissen, das ist nur ein Druckmittel, um die Novelle des Klimaschutzgesetzes in unserem Sinne gegen SPD und Grüne durchzudrücken. Oder mit SPD und Grünen.
Denn wir haben hier kein Problem mit dem Klimaschutz, sondern wir haben ein legislatives Problem.
Dazu auf der. Naja, auch das ist ein spannender Satz. Wir haben kein Problem im Klimaschutz, wir haben ein legislatives Problem. Moment. Wir haben im Verkehrssektor und im Gebäudesektor ein enormes Problem im Klimaschutz. Die halten nämlich ihre fucking Ziele nicht ein. Ja, jetzt selbst das, was FDP-mäßig ja noch so halbwegs funktioniert, nämlich der Antriebswechsel von Verbrennern zu E-Auto, nicht mal das funktioniert vernünftig, weil man den Umweltbonus gestrichen hat. Ja, da sind die Zulassungszahlen so krass zurückgegangen. Wir haben schon nicht nur ein legislatives Problem, Herr Pressesprecher, wir haben ein Klimaschutzproblem. Ihr Minister hat ein Klimaschutzproblem.
Liste steht noch Herr Krämer. Hat sich erledigt, Herr Ratsch.
Das ist eine rechtliche Frage. Inwieweit kann denn Ihr Ministerium sowas überhaupt anordnen? Und was konkret würde unbefristet bedeuten?
Also Sonntagsfahrverbote für LKWs sind ja jetzt schon in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Aber ich möchte mich hier wiederholen, wir werden jetzt uns hier auf weitere Details nicht einlassen. Denn Ziel des Schreibens von Herrn Wissing ist ja, auf ein legislatives Problem hinzuweisen und den Bundestag zum Handeln aufzufordern. Wir wollen dieses Szenario mit allen Mitteln vermeiden. Also Fahrverbote führen zu enorm.
Auch das, ja, der Minister, die Exekutive fordert die Legislative auf, ein Gesetz zu ändern, damit die Exekutive, der Verkehrsminister, nicht die geltende Gesetzeslage, die demokratisch legitimierte Gesetzeslage, nicht dagegen verstößt. Nur, dass wir das mal demokratietheoretisch uns durchspielen, was das hier bedeutet, so ein Schreiben, ja.
Enormen Schaden für unsere Volkswirtschaft, für die Bürgerinnen und Bürger. Und die sind auch nicht notwendig für den Klimaschutz, denn Deutschland hat die letzten 3 Jahre seine Klimaziele erreicht. Der Projektionsbericht sagt, dass wir auf dem Weg sind, die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Es ist niemandem zu vermitteln, dass jetzt hier zusätzliche Belastungen für die Bürger beschlossen werden, wenn Deutschland seine Klimaziele erreicht.
Kurze Nachfrage, sieht denn das Ministerium alle?
Auch dabei nochmal die Erinnerung, ne? Also laut Agora sind nur 15% der gesunkenen Emissionen tatsächlich auf langfristige und Klimaschutzmaßnahmen, Ausbau von Erneuerbaren und Energieeffizienzmaßnahmen zurückzuführen. Der Großteil ist, wir haben einfach weniger Strom beispielsweise produzieren müssen, dadurch weniger Kohle, weil Energiepreiskrise und allgemeine Wirtschaftskrise. Ja, diese beiden Sachen, die Verschiebung in der Energieinfrastruktur, weniger Kohle, mehr Wind und generell weniger Stromverbrauch oder Stromproduktion besser gesagt, beides hängt natürlich miteinander zusammen, und weniger Wirtschaftsleistung führen zu den Einsparungen. Daran gibt es im Übrigen große Kritik, zum Beispiel von Agora wieder selbst, gut, dass wir darauf kommen, die haben nämlich dem Minister Habeck widersprochen. Habeck beim Klima zu optimistisch. Ob Deutschland sein Klimaziel für 2030 einhalten kann, wird intensiv diskutiert, während das Uber und Habeck die Verringerung der Treibhausgasausstoße für erreichbar halten, ist der Umwelt-Thinktank Agora Energiewende etwas vorsichtiger. Grundsätzlich sei die Reduktion in den kommenden 7 Jahren machbar, so der Agora-Chef. Das hänge allerdings von vielen Faktoren ab. Als Ergebnis der eigenen Überprüfung der Uber-Berechnungen nannte Müller einige kritische Punkte. So geht das Umweltbundesamt von der niedrigen Industrieproduktion im Jahr 23 aus, einem Jahr der Stagnation. Höheres Wachstum in Zukunft würde aber auch mehr Emissionen bedeuten, weil natürlich auch mehr Strom- und Energieverbrauch. Ein anderes Beispiel, die Annahmen zum künftigen Neubau von Windkraftwerken auf dem Meer offshore hält Agora für überzogen und unrealistisch. Der dadurch berechnete Effekt für Emissionen sei übertrieben. So, ups, plötzlich haben wir ja doch nicht nur ein legislatives Problem, sondern ein tatsächliches Klimaschutzproblem. Hans hatte noch eine spannende Frage mitgebracht, die nehmen wir nochmal ganz kurz mit, denn Hans hat von der Tempolimit-Diskussion da noch was im Hinterkopf gehabt. Eine Frage, die dem Pressesprecher nicht gefallen konnte.
Herr Jessen?
Landfrage, verfügen Sie über genügend Verkehrsschilder, um solche Maßnahmen durchzusetzen?
Ich will mich jetzt hier nur wieder.
Got him.
Wiederholen, dass wir über die Details solcher Maßnahmen gar nicht nachdenken wollen, weil wir.
Immerhin, er konnte lachen.
Das abwenden wollen, dieses Szenario.
Ja, na, ich frage deswegen, weil wir ja Situationen erlebt haben, wo die Begründung, warum man Maßnahmen nicht angehen könne, ein angeblicher Mangel an Verkehrsschildern war. Hätte man.
Stichwort Tempolimit, ne? Da hat Wissing sich rausgeredet mit, es gibt gar nicht genug Verkehrsschilder.
Vielleicht verhindern können, wenn da rechtzeitig drüber nachgedacht worden wäre. Aber Sie möchten.
Ja, es ist eine Maßnahme, die wir nicht wollen, aber vor der wir warnen.
Ja, also, ganz stark von Hans. Wir kommen zur letzten Meldung der Woche. Und zwar diese hier. Özdemir, unser Landwirtschaftsminister, wirbt für gesünderes Essen. Hintergrund ist ein Vorschlag von der Kommission zu einer Zukunftskommission Landwirtschaft, so heißt sie. Die haben sich nämlich getroffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz, mit einer Regierungskommission. Und die haben Vorschläge gemacht, eingesetzt wurden die noch von der Vorgängerregierung, was man denn machen könnte, um, naja, gesünder, nachhaltiger die Landwirtschaft und das Essverhalten in Deutschland aufzustellen. Dazu zählt beispielsweise in Kita- und Schulkantinen weniger Fleisch und zuckerhaltige Lebensmittel, dafür mehr Obst und Gemüse. Ein No-Brainer, kann man nur klatschen, sehr gut. Die wohl kontroverseste Forderung ist aber die, dass die Mehrwertsteuer auf Fleisch erhöht werden soll. Derzeit wird Fleisch mit 7% besteuert. Und da gibt's immer wieder die Forderung, das auf 19% zu erhöhen. Wir haben gleichzeitig ja von der anderen Kommission, der Borschatz-Kommission, den Vorschlag nach einem Tierwohlcent auf dem Tisch. Die Mehrwertsteuer und der Tierwohlcent würden beide Fleisch verteuern und sollen beide dazu führen, dass, so Özdemir, mehr Geld für den Umbau in der Stelle in eine artgerechtere Tierhaltung investiert wird, fließen soll. Das wäre allerdings mit dem Tierwohlcent einfacher und klarer abzugrenzen, denn die Gelder für den Tierwohlcent fließen, wenn man es wie eine Kaffeesteuer macht, nur dem Bund zu. Auch dort gibt es keine Zweckbindungen im eigentlichen Sinne, aber man könnte natürlich das Geld, was dadurch reinkommt, einfach im Haushalt als Ausgabenposten verplanen. Es wäre keine zweckgebundene Abgabe, sondern normale Steuereinnahme. Ob die künftige Regierung sich daran hält, wäre unsicher, aber immerhin, bei der Mehrwertsteuer fließt auch Geld an die Länder und an die Kommunen. Ein weiterer Unterschied wäre überdies, dass die Mehrwertsteuererhöhung natürlich deutlich krasser wäre als ein sogenannter Tierwohlcent. Ja, da würde deutlich Fleisch deutlich teurer werden, als eben nur diesen Cent da irgendwie drauf zu packen. Und das würde dazu führen, dass Fleisch teurer wird und man verspricht sich davon eine Lenkungswirkung. Nämlich, dass dann weniger Fleisch konsumiert wird und dafür mehr anderes. Ja. Wenn man diesen Effekt verstärken wollte, könnte man natürlich auch hingehen und sagen, wir machen Obst und Gemüse steuerfrei, also 0 statt 7%. Ja. Oder wir fördern vegane Ersatzprodukte, Fleischersatzprodukte oder vegetarische zumindest schon mal. Ja, die werden nämlich mit 19% auch besteuert und machen darauf auch 0 oder meinetwegen 7. Da ist ja generell, was Essensprodukte oder generell der Einkauf im Supermarkt angeht, die Mehrwertsteuer Kraut und Rüben, denn Katzenfutter ist 7%, Windeln sind 19%. Komische Prioritäten, die wir da haben. Mal schauen, der Minister kann sich noch nicht entscheiden, ob er den Tierwohlcent besser findet oder die 19% Mehrwertsteuer. In einer FDP-Regierung wird aber wohl beides unrealistisch sein. Warten wir mal ab, was sich da noch so ergibt. Dann rüber in ein Video, denn Julia Klöckner und Andreas Audretsch waren zu Gast bei Sandra Maischberger und haben gesprochen, erst über die Kindergrundsicherung und dann über den deutschen Wirtschaftsstandort und wie es denn um diesen bestellt sei. Und also, das war ein wirkliches Phrasenfestival vor Millionenpublikum in der ARD, dass wir uns mal ganz kurz anschauen. Vorab sei nochmal gesagt, weil ich gerade Kindergrundsicherung erwähnt habe, in der Bundespressekonferenz wurde heute nochmal nachgefragt, wie es denn mit den 5000 Stellen aussehe oder ob die Pressesprecherin denn jetzt weiß, wie viel weniger Stellen denn die Kindergrundsicherung nach Plan von Paus vorsehen würde. Aber man hatte leider noch immer keine Zahlen, denn das ist ja im parlamentarischen Verfahren und da will man sich nach wie vor nicht zu äußern. Man sagt also, es gäbe sicher weniger als diese 5000. Wie viel jetzt genau, obwohl eine Woche Zeit war und man eine Woche darüber diskutiert hat, weiß man aber nicht.
Sicherungsprogramm für die Eltern und für die Kommunen.
Darum geht es. Weil sie muss er ja nicht überzeugen, sie werden im Bundestag sicher nicht dafür stimmen, aber er muss seine eigene Koalition davon überzeugen und das wird nochmal ein hartes Stück Arbeit. Wir sind gespannt, was aus diesem Gesetz dann rauskommt, wenn es einmal durch ist. Aber weil wir davon reden, dass Geld verteilt wird und Geld kann nur verteilt werden, wenn es irgendwie wieder in die Staatskasse kommt. Wir haben gerade eine Analyse.
Das schon mal, ja. Also bevor Julia Klöckner von der CDU oder Andreas Audretsch von den Grünen irgendwas sagt, macht hier die Moderatorin schon die Einschränkung in der Frage, der Staat hat natürlich nur das Geld zu verteilen, was er von seinen Steuerzahlern einnimmt. Es kann nur verteilt werden, was für vorher erwirtschaftet wurde. Also genau das CDU FDP-Mantra, was immer wiederholt wird und ja, eigentlich dazu führt, dass wir über Staatsfinanzen nicht so nachdenken, wie wir eigentlich darüber nachdenken sollten. Selbst der baden-württembergische Finanzminister Daniel Bayaz hat ja mal im Jung und Naiv Interview, dürfte ungefähr ein Jahr her sein mittlerweile, ich hatte ihm dann nachher die Zuschauerfragen gestellt und da sind wir auch auf das Thema Geld gekommen, ob der Staat denn nur das Geld seiner Steuerzahler hätte und da war, hat er auch ganz klar gesagt, genau wie es ein Adam Tooze beispielsweise oder ein Dirk Ehns im Interview bei Thilo gemacht haben, dass Geld nicht auf Steuerzahlern wächst. Es ist staatliches Geld, Steuerzahlergeld eigentlich ein irreführendes Narrativ. Ja, staatliches Geld wird vom Staat geschöpft. Woher kamen denn die ganzen Euros bei der Einführung? Ja, als man von D-Mark auf Euro gewechselt ist, so, die kamen vom Staat, die wurden erzeugt durch die Zentralbank, das Bargeld wurde gedruckt und wurde nicht von irgendwelchen Steuerzahlern erwirtschaftet. Durch dieses Framing wird der Spielraum, über den wir jetzt sprechen können, ne, um die Wirtschaftswende einzuleiten, um den Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiver zu machen, was auch immer die Frage ist, schon mal eingeengt. Ja, es kann nur ausgegeben werden, was eingenommen werden kann. Und ich finde, das ist ein Beispiel dafür, wie in deutschen Talkshows vor Millionen Publikum, ja, man leider nicht hinbekommt, mal den Rahmen, in dem man sich bewegt, ja, mal so ein bisschen wenigstens auszuweiten. Die Moderatoren geben schon dieses fiskal-konservative Framing vor.
Analyse versucht.
Deshalb sollte man sich auch nicht wundern, wenn ja schon von der Moderatorin das vorgegeben wird, warum zum Beispiel, wenn gefragt wird, soll die Schuldenbremse reformiert werden, gelockert werden, abgeschafft werden, in Umfragen immer noch Mehrheiten für die Schuldenbremse sind, ja. ZDF-Politbarometer 60-40. Da ist 40%, die sagen, Schuldenbremse ändern, reformieren, abschaffen. Schon also ein Wahnsinnsergebnis eigentlich, wenn man sieht, wie das Framing in der öffentlichen Debatte ist.
Und weil Sie wirtschaftspolitische Sprecherin sind, also Produktion gestiegen, Inflation gesunken, Energiepreise gesunken. Sind Sie ein bisschen hoffnungsvoll, dass die nicht so eine Gurkentruppe sind und alles falsch machen? Das war jetzt
was für eine Frage zum Einstieg, ne? Voller verschiedene Themen zusammengebündelt, Produktion, Inflation, Energiepreise und macht die Ampel alles richtig mit einer Suggestion obendrauf.
Das ist eine rhetorische Frage.
Ja, wollte ich gerade.
Da muss selbst Julia Klöckner nachdenken, um mir nicht in eine Falle zu tappen.
Und suggestiv, aber Frau Klöckner kann damit umgehen.
Naja, also ich glaube, die Zahlen, man muss auch Acht geben, dass eine Schwalbe noch keinen Sommer macht. Und der Herr Weimer hat es ja eben genau richtig erwähnt. Wenn man sieht, dass etwas ansteigt, zum Beispiel bei der Produktion, müssen wir uns gucken, angucken, in welchem Bereich. Das mag zum Vorjahresmonat gestiegen sein, aber beim produzierenden Gewerbe sehen wir, dass zum Vorjahres, also nicht zum Vorjahresmonat, sondern vom Monat davor, aber im Jahr davor haben wir 5,5% mehr Produktion gehabt. Das heißt, wenn ich den Monat vergleiche, jetzt den Monat oder Monat März, vergleiche mit dem Vorjahresmonat, sind wir bei minus 5,5%. Die Insolvenzen steigen mit steigender Tendenz in einem zweistelligen Bereich. Mich treibt wirklich auch die Sorge dieser Familienunternehmerinnen und Unternehmer auch um. Und ganz viel.
Also konntet ihr übrigens dem folgen, was sie erklärt hat, was jetzt für Vormonat und Vorjahresmonat gemeint war. Sie hat es tatsächlich richtig gesagt. Wir gucken uns mal schnell an. Wir hatten es ja in der Sendung vorneweg mit drin, die Produktionszahlen. Ne, hier Inflation, Erzeugerpreise, Produktion, hier, genau. Also zum Vormonat sind sie um 2,1% gestiegen. Zum Vorjahresmonat lagen sie 5% preisbereinigt darunter. Ja.
Viele, die hört man gar nicht laut, wenn sie ihren Betrieb dicht machen oder verlagern. Die schließen einfach ab und die klagen gar nicht, so wie es der Kanzler. Ich finde das, muss ich sagen, schon echt eine Zumutung für Steuerzahler, dass ein Kanzler zu ihnen sagt, das ist so ein Klagen. Das ist kein fröhliches Klagen. Das ist Resignation von ganz vielen. Und deshalb ist es so wichtig, bei 1,8 Millionen offenen Stellen und steigender Arbeitslosigkeit, sich mal das Instrument am Arbeitsmarkt anzuschauen und das Thema Bürgergeld. Wir geben 40 Milliarden Euro für Bürgergeld aus. also 10% etwa unseres Bundeshaushaltes. Und hätten wir nur 1 Million Bürgergeldbezieher weniger. Und wir haben ja etwa 4 Millionen, die im Erwerb, die erwerbsfähig sind.
Wenn wir weniger Sozialausgaben haben und
mehr Einnahmen. Da wären wir bei 30 Milliarden Euro Entlastung.
Auch da kommt es auf die richtigen Rezepte an. Es gibt einen.
Tja, liebe Frau Klöckner, die Frage ist nur, wie kriegt man denn 1 Million erwerbsfähige Bürgergeldempfänger in neue Jobs? Ja. Die Wirtschaftsleistung fällt, die Arbeitslosigkeit nimmt zu, 180.000 Menschen in Kurzarbeit. Sind da schärfere Sanktionen für paar tausend Totalverweigerer wirklich das Instrument, über das wir sprechen müssen, um 1 Million erwerbsfähige Bürgergeldempfänger, würde im Übrigen bedeuten, vor allem Langzeitarbeitslose zurück in den Arbeitsmarkt zu bekommen? Ja, oder muss man vielleicht da das anders angehen? Die Wirtschaft massiv ankurbeln, ja, fette Investitionen. Muss man dafür vielleicht Geld ausgeben, ja, den Menschen, die kleine Einkommen haben, mehr Geld geben, vielleicht auch mehr von ihrem kleinen Löhnen lassen, ja, oder Mehrwertsteuern auf Grundnahrungsmittel oder sowas senken, damit sie mehr Kaufkraft haben, damit noch mehr Jobs nachgefragt werden. Die Arbeitslosigkeit steigt, der hat sie ja selber gesagt. Also, wenn Arbeitslosigkeit steigt, ist ja nicht das Problem, dass die Leute nicht Arbeit suchen oder arbeiten wollen, sondern dass die Unternehmen, die haben zwar in Umfragen angegeben, dass so viele Stellen offen sind, 1,7 Millionen, davon übrigens auch nur 1,3 sofort zu besetzen, 500.000 waren es, glaube ich, müssen wir mal nachgucken, vielleicht sogar noch mehr, im Übrigen ohne Qualifikationserfordernis, ja, also solche, dass sie die nicht anstellen können, liegt nicht daran, dass es da die Menschen nicht gibt, ja. Muss man nicht also eher über die Nachfrageseite auch mal nachdenken, statt immer nur über Drangsalierung und Geldentzug und Sanktionen die Menschen zurück in den Arbeitsmarkt peitschen zu wollen?
Einen wirtschaftspolitischen Antrag, den bringt genau, die Union im Bundestag ein. Das Interessante ist, da sind ganz viele Punkte drin, wo die FDP sofort sagt.
Übrigens sind die Anträge von der CDU immer so geschrieben, dass sie wirklich sehr viel Geld kosten. Muss man jetzt nicht pauschal dagegen sein, aber die CDU ist ja gleichzeitig die Partei, die geklagt hat, ja, gegen Sondervermögen und permanent sagt, Schuldenbremse einhalten, Schuldenbremse einhalten, Schuldenbremse einhalten. Das sind ja nur die einzelnen Ministerpräsidenten wie Kai Wegner, die sich mal trauen und die Schuldenbremse kritisieren. So, wie passt das zusammen? Ja, das sind mal 7 Forderungen, die sie dann da stellen, die meisten sehr unkonkret, die sehr viel Geld kosten, aber wie finanzieren mit Schuldenbremse? Ja, schwierig.
Sagen würde,
kommt dann mal die einfache Floskel, ja, Prioritäten setzen.
Machen wir. Die regiert aber jetzt mit Ihnen. Mal Hand aufs Herz. Glauben Sie, es wäre eigentlich besser, wenn da die wieder zusammenkommen und am Ende dann Sie alle Sorge mit der FDP haben?
Also wir hatten ein Wahlergebnis, wie es war, und das hat diese Koalition am Ende zusammengebracht. Ja. Und ich finde, wir haben auf der einen Seite, tun wir gut daran, nicht zu leugnen, dass wir von sehr unterschiedlichen Perspektiven...
Und wirtschaftspolitisch... Moment, sind Herr Lindner und Herr Habeck eben...
Naja, wir schauen von sehr unterschiedlichen Perspektiven auf diese Welt. Ja. Und das ist auch kein Geheimnis. Und das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Sichtweisen. Und das Wichtige ist am Ende, dass man daraus was macht. Und ich finde, das haben wir immer wieder bewiesen, wenn man sich einmal auch im Großen das Bild anschaut. Das, was wir ja geerbt haben, war eine dramatische Abhängigkeit von fossilem Gas eines Diktators, nämlich Wladimir Putin. Der hat uns das Gas abgedreht. Und in dem Moment hatten wir dramatisch steigende, springende Preise. Das hat die Inflation hochgetrieben und die Union hat über Jahre an Nord Stream 2 festgehalten, hat über Jahre daran gearbeitet.
Das war gestern. Wie sieht es dann morgen
ja,
aus?
Den Ausbau der erneuerbaren Energien zu torpedieren. Was wir jetzt haben, ist, dass wir zum einen diese Krise bewältigt haben. Es war immer genug Gas da, dass alle Fabriken gelaufen sind, immer genug Gas da, dass alle Wohnungen warm waren. Und jetzt sehen wir, dass wir aus der Krise uns herausarbeiten und never miss a good crisis. Genau das haben wir gesagt. gemacht. Wir haben umgesteuert und haben am Ende jetzt sogar was Positives hingekriegt. Sie haben es gesehen, die Inflation sinkt. Wir sind wieder fast bei stabilen Preisen. Genau. Wir haben eine anziehende Produktion wieder. Wir haben bei den Lebensmitteln das erste Mal, dass die Preise beginnen, wieder zu sinken. Wir haben dramatisch stark sinkende Energiepreise. Wir haben bei den erneuerbaren Energien, die explodieren geradezu. Man kann durch die Straßen gehen, die Balkonkraftwerke gehen überall raus. Der Wind, die Energie wird ausgebaut und das zieht Unternehmen an. Wir sehen bei Northvolt, dass genau dort die Entscheidung zu investieren, 10.000 Arbeitsplätze und der Hauptgrund war ein großes Angebot erneuerbarer Energien in Schleswig-Holstein. Also, das ist nicht alles gut,
ich weiß jetzt
aber wir bewegen uns nach vorne aus dieser Krise heraus, die Frau Glöckner und die CDU uns eingebracht hat.
Nein, also wir hatten 10 Jahre hintereinander Wirtschaftswachstum. Um das auch mal festzuhalten, wir hatten steigenden Wohlstand und wir sind jetzt durchgereicht im Länder. Wir sind jetzt durchgereicht,
nicht angegangen,
durchgereicht
sind die
im internationalen Vergleich.
Sie sind die Bürokratiefrage jetzt nicht angegangen, nichts dergleichen.
Wenn Sie beide nochmal, wenn wir uns das, darf ich das gerade noch eine festmachen? Auch das Thema Inflation ist gesunken, die Preise nehmen ab. Also eine sinkende Inflation heißt nicht, dass es günstiger wird, nur es wird langsamer, schneller, langsamer, teurer.
Und bei der Energie und das ist anders, da sinken die Preise.
Ich finde, zur richtigen Medizin, Frau Hassler hat vorhin...
Der Hinweis, dass die Preise da sinken, ne, der Index sinkt, das ist richtig.
Von der Medizin gesprochen, gehört auch eine ehrliche Diagnose. Und diese ehrliche Diagnose ist, dass wir zurzeit Kapitalabfluss haben, wir haben Insolvenzsteigerung und Produktionsrückgang und Verlagerung. Und das müssen wir wirklich sehen, dass wir da eine Wirtschafts- und Wachstumswende
so, brauchen. So, und das ist jetzt dann die Aufgabe erstmal der Regierung, sich da zusammenzuraufen. Herr Merz hat man schon für die Neuwahl.
So, also, sie moderiert die Diskussion wieder ab, ne? Und ich finde, das ist sinnbildlich für, wie in Deutschland, in öffentlichen Talkshows, im öffentlich-rechtlichen, aber auch sonst wo, über Wirtschaft gestritten wird, ja? Völlig vogelwild. Erstmal das Framing vorher, ja? Also, ganz kleiner Debattenraum. Dann haben wir CDU und Grüne da zusammensitzen und beide argumentieren aneinander vorbei einfach für sich selber. Ja, suchen sich beide selektiv die Zahlen raus, die für sie passen. Also, Julia Klöckner nimmt dann die Inflationszahlen, die Insolvenzen nimmt sie, man nimmt die Produktionszahlen in der langen Frist, sie nimmt Kapitalabflüsse, sie nimmt irgendwelche Anekdoten. Und Andreas Audrich von den Grünen sagt dann, ja, aber bei Energie und Lebensmittel, da wird es jetzt wirklich mal günstiger. Und Produktion im Vormonat ist ja gestiegen. Vorjahresmonat hat ja schon die CDU benutzt, nicht, aber im Vormonat schon. Dem Zuschauer platzt der Kopf. Wie soll der sich jetzt wirklich ein informiertes Bild darüber machen? Wer hat eigentlich recht und wer nicht? Ja, welche Kriterien sorgen jetzt dafür, sind hier irgendwie wichtig oder so, weil sie werden einfach nur alle nebeneinander genannt, ne? Und so wie Julia Klöckner mit Anekdoten kommt von den Familienunternehmen, kommt Andreas Audrich mit Anekdoten davon, dass wenn man über die Straßen läuft, überall Balkonkraftwerke zu sehen sind. Man kommt so zu nichts, ja, zu absolut gar nichts. Das ist wirklich also ein Beispiel dafür, wie man so eine Diskussion nicht führen sollte. Ja. Damit haben wir die Themen der Woche besprochen. Kommen zum Fragenteil. Wenn ihr Fragen mitgebracht habt oder sich Fragen zur Sendung gestellt haben, dann haut die sehr, sehr gerne jetzt in den Chat rein. Wenn ihr die vorher schon mal gestellt hattet, weiter oben im Chatverlauf schnell nochmal rauskopieren und unten einfügen. Derweil möchte ich nochmal sagen, Jung und Naiv, die ganzen Formate gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr Jung und Naiv unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Für die kleinen technischen Fauxpas heute möchte ich mich nochmals entschuldigen. Da hat sich plötzlich einfach der Laptop verabschiedet. Hat er noch nie gemacht. In wie viele Sendungen haben wir? 80 mittlerweile? 80 mal Wirtschaftsbriefing. Das erste Mal einfach komplett der Laptop ausgegangen. Ah ja, und wer sich für die Debatte zwischen Lars Feld und dem Ökonomen Bayer interessiert, den Link packe ich in die Quellenliste. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Allerdings ist das wirklich harte Kost. Denn zwei Ökonomen dazu ältere Mainstream-Ökonomen miteinander streiten. Gut, jetzt ist es im BMF gewesen. Dann ist das für den neutralen Zuschauer echt schwer verdauliche Kost. Super langweilig. Also lauter Passivformulierungen, ja, schrecklich langweilige, abgestumpfte Sprache. Nicht sonderlich interessant, nicht massentauglich. Ne? Die sprechen einfach miteinander für und in ihren eigenen, in ihrer eigenen Welt und wollen nicht, dass andere an dieser Welt teilhaben können. Also kommt die Frage, kann man die Änderung am Klimaschutzgesetz wieder vom Verfassungsgericht kassieren lassen? Wird das schon gemacht? Wenn nicht, was wäre dafür nötig? Oh, das ist für mich schwierig zu beantworten. Das Klimaschutzgesetz in seiner ersten Form kam ja, weil oder war eine Antwort auf ein Urteil des Verfassungsgerichtes, dass der Bund entsprechend Klimapolitik zu machen habe für die kommenden Generationen. Deswegen gab es das erste mit den Sektorzielen. Ob das jetzt wirklich Chance hat, kassiert zu werden, wenn man die Sektorziele wegnimmt und ein Gesamtziel daraus macht, weiß ich nicht. Ich würde mit meiner Laienmeinung vermuten, nein. Ja. Paul Heidker fragt, warum tilgen wir überhaupt Schulden? Ökonomisch gesehen ist das, muss man das auseinanderhalten, was mit Tilgen gemeint ist. Typischerweise meint Tilgen, wenn wir eine Staatsanleihe verkaufen, dann bedienen wir die. Also wenn wir 10 Jahre Staatsanleihe verkaufen, dann zahlen wir jedes Jahr den Zins. Also der Staat überweist Christian Lindner von seinem Bundesbankkonto jedes Jahr den entsprechenden Zinssatz für die Anleihe. Und am Ende, wenn die Anleihe ausgelaufen ist, überweist er den entsprechenden Nennbetrag, der dann auf der Anleihe steht. Ja. Und wenn er dafür nicht genügend Geld auf dem Bundesbankkonto hat, also nicht genügend Steuereinnahmen darauf geflossen sind und nicht genug Erlöse aus vorherigen Verkäufen von Staatsanleihen da drauf sind, kann er neue Anleihen verkaufen. Das nennt man dann überwälzen. Er verkauft eine neue Anleihe, um eine alte zu bedienen. Problem? Nein, 0,0. Die Finanzmärkte freuen sich sogar, denn da sind ja deutsche Staatsanleihen total begehrt. Ja, wenn man jetzt permanent Anleihen auslaufen lassen würde, dann gäbe es viel zu wenig sichere, begehrte deutsche Staatsanleihen. Dann würden sich die ganzen Anleger dort beschweren. Ja. Gerade Banken und Versicherungen, die aus regulatorischen Gründen, weil die Spielregeln es so wollen, viele sichere Anleihen haben müssen, viele Staatsanleihen, sind total scharf auf deutsche Staatsanleihen. So, deshalb täte man sich damit keinen Gefallen. Es gibt aber auch Tilgen im Sinne von, also man muss, wenn man heute Schulden macht, die irgendwann mit Überschüssen oder so wieder erwirtschaften, um den Schuldenstand ja wieder zu reduzieren. Das ist dann das andere Tilgen. Also wenn wir von 1 Billionen Euro Staatsschulden auf 2,5 sind wir ungefähr hochgegangen sind, dann sollten wir diese ganzen Corona-Schulden und Bundeswehr-Sondervermögensschulden doch wieder zurückzahlen. Das ist so ein bisschen die Logik, die dahinter steckt. Allerdings darf ja der Schuldenstand und die Neuverschuldung vielmehr ganz genau negativ sein, also durch die Schuldenbremse 0,35% der Wirtschaftsleistung. Und das bedeutet, das Tilgen heißt nicht, wir reduzieren den Schuldenstand, sondern wir reduzieren nur die Neuverschuldung um ein kleines bisschen. Es werden dadurch brutto nicht Schulden abgebaut, sondern nur die zulässige Neuverschuldung unter der Schuldenbremse eingeschränkt. Das sind diese 12 Milliarden, die Lindner dann da mehr hat. Was Lars Feld auch empfiehlt. Er macht einen interessanten Vorschlag aber, Lars Feld. Und zwar sagt er, im Moment ist vorgesehen, jedes Jahr ab 2028 12 Milliarden Euro weniger an Neuverschuldung zu machen, um eben diese Sondervermögensschulden zu tilgen. 12 Milliarden jedes Jahr heißt aber im Jahr 28, da ist die Wirtschaftsleistung ja kleiner als im Jahr 2035, ja. Im Jahr 2028 sind die 12 Milliarden gemessen an der Wirtschaftsleistung, gemessen am Gesamthaushalt deutlich mehr, bremsen also viel mehr als 2035 oder 2045. Also lasst uns doch das degressiv gestalten, sodass jedes Jahr die Belastung gemessen an der Wirtschaftskraft oder am Haushaltsvolumen gleich ist. Heißt, im Jahr 28 vielleicht nur 9 Milliarden, 7 Milliarden und dafür im Jahr 35 11 Milliarden und im Jahr 45 18 Milliarden. Kommt in Summe am Ende das gleiche raus, ist aber ein bisschen haushaltsfreundlicher und sorgt nicht für so drakonische Kürzungen. So, was muss noch passieren, damit die Schuldenbremse fällt? Wahrscheinlich Militärausgaben, oder? Wahrscheinlich ja. Ja, also ich halte es für das Realistischste, dass es die Militärausgaben sind, nicht die notwendigen Klimaausgaben. Leider, weil Klima, fände ich, wäre schon deutlich angebrachter, die Schuldenbremse löchrig werden lassen. Sagen wir ehrlich, spätestens mit der nächsten Regierung, wenn dann die CDU kommt, so sieht es im Moment nach Umfragen aus, dann wird sich wahrscheinlich auch in der CDU die Position zur Schuldenbremse ein bisschen gelockert haben. Merz macht jetzt ja damit Oppositionsarbeit. Die Ministerpräsidenten merken schon, dass die halt zu stark bremst, dass sie die Verteidigungsausgaben als Argument dafür nutzen, die Schuldenbremse in irgendeiner Art und Weise moderat zu verändern. Wie begründet Lagarde das Belassen des Zinses auf dem hohen Niveau? Formal damit, dass sie ja datengestützt vorgehen wollen und noch nicht genug Daten haben. Das ist aber immer so eine Pauschalaussage, womit sie ganz wissenschaftlich klingen wollen. Ja? Wir haben ja Daten. Ne? Und für Deutschland, also für Europa, also ist seit einem Jahr Seitwärtsbewegung bei den Preisen angesagt. Die langfristigen Energiepreise, da gibt es ja sogenannte Futures, also was kostet Gas, dass ich heute, wenn ich das heute bestelle und das wird erst in einem oder drei Jahren geliefert, ja, auch die Preise sind niedrig. Das gibt Auskunft darüber, wie denn die Energiepreise sich in Zukunft wohl entwickeln werden. Vorausgesetzt, es gibt keinen Schock, keinen neuen. So, und da ist alles entspannt, ja. Alles sieht so aus, als würde man das 2%-Ziel locker wieder erreichen. Wahrscheinlich muss man eher gucken, dass man es nicht unterschreitet demnächst. Lagarde hat aber gesagt, sie will erst im Juni die Entscheidung treffen. Das hatte sie jetzt vor dem Donnerstag, vor der letzten Sitzung gesagt. Daran will man sich dann wahrscheinlich halten. An den Finanzmärkten geht man längst davon aus, dass die Preise, dass die Zinsen wieder sinken, denn die Rendite auf deutsche Staatsanleihen ist schon entsprechend zurückgegangen. Ja, das ist so ein bisschen eine Preiserwartung über die nächsten 10 Jahre drin. Die Immobilienzinsen sind schon zurückgegangen. Auch langfristige Kreditverträge, wo drinsteckt, also wenn die Banken den Zins dafür senken, erwarten sie, dass auch der Leitzins in den nächsten Jahren dann fallen wird. Bedeutet dann jetzt bald fallen wird. Auch höchstwahrscheinlich sehr kleinschrittig, ja. Also die Argumentation ist, wir haben noch nicht genug Daten, wir können uns noch nicht sicher sein, die machen so auf mega vorsichtig. Die Realität ist, die Daten sind eigentlich da. Die Zinserhöhung ist auch von vornherein ökonomisch zu kritisieren, denn eine Nachfrageschock, eine Nachfragekrise, eine Nachfrage, wenn eine Wirtschaft überhitzt, wenn es also zu viel Nachfrage gibt, dann kann man mit höheren Zinsen was dagegen machen. Ja, dann senkt das unter Umständen die Nachfrage und sorgt dafür, dass eben diese Überhitzung rausgeht. Das hatten wir aber nicht. Wir hatten also weder starke Lohnerhöhungen noch irgendwie boomende Wirtschaft. Im Gegenteil, wir hatten erst Corona-Krise und dann den Krieg. Wir hatten ein kostenseitiges Problem von der Angebotsseite und das ist schwierig mit höheren Zinsen zu bekämpfen. Ohne Schuldenbremse wird doch auch nicht investiert. Oder, ja, das ist die Argumentation von Lars Feld. Daraus folgt aber nicht, dass die Schuldenbremse kein Problem ist, sondern eher die Ideologie der Schuldenbremse, Schulden per se als was Schlechtes und es eine Tugend als Finanzminister, sparsam zu sein, solange das in den Köpfen ist und das als populär gilt und das in Talkshows nicht bestraft wird, als ökonomische Inkompetenz, wenn jemand den Staatshaushalt führen will, wie den Haushalt von Oma Erna, dann wird wegen der Ideologie der Schuldenbremse nicht investiert, nicht wegen der technokratischen Regel selbst. Aber Man hat ja gesehen, was in den 70er Jahren möglich war. Nettoinvestitionen von 3% der Wirtschaftsleistung. Das wären jetzt Nettoinvestitionen von 120 Milliarden Euro. Dafür bräuchte man Bruttoinvestitionen von 190 Milliarden, 180 Milliarden ungefähr. Kann man sich ja mal vorstellen. Ja. Dann wäre weit, weit von entfernt. Maurice, was hältst du von einem kostenlosen ÖPNV oder noch progressiver auch einem kostenlosen Fernverkehr? Wieselski ist ja dagegen, weil kostenlose Angebote sind nichts wert. Ja, übrigens noch ein Hinweis zu Wieselski. Den haben wir uns diese Woche nochmal aufgespart, da gibt es ja das große Interview. Denn nächste Woche kommt Jens Brodersen und dann mache ich das mit dem Jens gemeinsam. Gehen wir auf das Interview mit Klaus Wieselski ein. Ich bin für kostenlosen ÖPNV gegen kostenlosen Fernverkehr. Man kann Fernverkehr sehr gerne günstiger machen. Ich finde zum Beispiel, dass die Mehrwertsteuer darauf auch weg sollte. Ja, wir wollen ja, dass die Leute Bahn fahren. Warum das mit einer Mehrwertsteuer verteuern? Macht keinen Sinn. Und warum bin ich nicht für kostenlosen Fernverkehr? Weil ich finde diese Metropolisierung nicht sinnvoll. Also, dass wir sagen, die Leute tingeln alle nach Berlin, nach Düsseldorf, nach München, nach Frankfurt aus den umliegenden Städten, um dort einzukaufen, Kulturangebote wahrzunehmen. Ich bin eher dafür, dass wir schauen, dass überall Lebensqualität ist. Ja, dass man nicht diese, dass diese Metropolen sich nicht noch mehr abhängen und noch mehr distanzieren von den umliegenden Regionen. Und ÖPNV kostenlos im Übrigen nicht nur, weil es Busfahren attraktiver macht, wenn es kostenlos ist, sondern weil man sich die ganze Ticketinfrastruktur spart, ja, ganz viel Bürokratie spart, ganz viel Bullshit-Jobs. Man braucht keine Kontrolleure mehr, ja. Man braucht viel weniger Software-Ingenieure, generell viel weniger Hardware, die ganzen Ticketautomaten, ja, all das braucht man nicht. Da muss sich keiner Sorgen machen. Also da gibt es viele Argumente dafür. Aber davon sind wir weit entfernt. Wenn wir kostenlos Bus und S-Bahn und U-Bahn und Straßenbahn fahren, schon mal hinbekämen, wäre ja schon mal viel gewonnen. So, eine letzte Frage machen wir noch. Liegt die Zahl der Insolvenzen mit einem Index von 101,4, während 2015 gleich 100 ist, nicht auf völlig normalem Niveau? Ja, wir sind wieder auf dem normal, ja, wenn man das als normal annimmt, ja, wir sind aber wieder auf dem Vorkrisenniveau. Und bei den ganzen, also bei der ganzen Schwarzmalerei, die wir in der Debatte sehen, würde man doch erwarten, dass das deutlich krasser wäre. Ja. So, ihr Lieben. Damit schließen wir diese Woche ab. Bitte merkt euch vor, am Freitag kommt Maximilian Krah zum Interview bei Thilo. Unbedingt vormerken, wer Jung und Naiv unterstützt hat im letzten Monat, seht ihr jetzt gleich im Abspann. Ich danke allen, die uns ihre Zeit geschenkt haben. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das. Like da lassen, Abo da lassen, Bewertung da lassen, Glocke aktivieren, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Ciao, ciao.